Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fußballfrequenz. Mein Name ist Nick Kassner und in Zusammenarbeit mit dem Zeitspielmagazin sprechen wir dieses Mal über, ich muss es immer nachlesen, weil es ist so ein steifer Titel, Zeitspiellegenden Fußballvereine Band 4, erschienen im Verlag des Zeitspielmagazins. Link findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wenn euch die Folge gefallen haben sollte, dann bitte retweeten, teilen, liken und am allerliebsten weitersagen oder auf Spotify 5 Sterne hinterlassen. Ich habe das in irgendeiner Podcast-Folge mit diesem Podcast-Chef von Spotify gehört. Es scheint was zu bringen. Also versuchen wir es mal. Ganz, ganz herzlichen Dank, wenn ihr es macht. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt schon mal zu Beginn. Und am Schluss danach hat nochmal in diesem Sinne viel Spaß. Guten Abend, Hati.
Ja, hallo, liebe Leute.
Genau. Fangen wir doch mal ganz locker an. Also erstmal an alle HörerInnen, ich brauche euer Feedback nach dieser Sendung, denn ich habe Gastmikrofone mir bestellt und eins davon teste ich jetzt, um herauszufinden, ob das was taugt oder ob ich die wieder zurückschicken muss. Deshalb Feedback erwünscht, was den Klang angeht. Und dann, Hadi, steige ich mit einer ganz fiesen Frage ein. Bayer Leverkusen droht, so würden es manche nennen, deutscher Meister zu werden. Wie ist da so deine Gefühlslage dazu?
Völlig entspannt. Absolut völlig entspannt. Aber auch entspannt gleichgültig. Also ich beobachte das natürlich. Ich kann auch nicht leugnen, dass es eine gewisse Sympathie ist, dass die Bayern nicht Meister werden. Ja, wobei das ist eigentlich auch schon wieder falsch ausgedrückt, weil das ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Aber Leverkusen hat natürlich jetzt irgendwie einfach eine gewisse Rolle in der Bundesliga-Geschichte und Vizekusen. Und also ich kenne einige Leverkusen-Fans. Insofern tue ich mich schwer damit zu sagen, das ist mir unsympathisch. Also Leverkusen ist für mich nicht Hoffenheim oder dieser Brausefabrikant. Was dann natürlich, wenn man genauer hinguckt, dann wird das alles sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr schwierig. Oder eigentlich wird es ja relativ eindeutig. Leverkusen wäre ohne Bayern nicht da, wo sie sind. Und insofern ist das sicherlich alles ein bisschen schwierig. Unterm Strich wird es wahrscheinlich für die Bundesliga ganz gut sein, wenn wir da mal ein bisschen Bewegung reinkriegen. Was man ja nun wirklich auch anerkennen sollte, ist, dass dann eine gute Arbeit gemacht wird, ohne dass man jetzt die Geldgeschichten damit verbindet. Was ja doch bemerkenswert ist, ist diese Überzeugung, die die Mannschaft offensichtlich hat. Ich weiß gar nicht, wie oft die jetzt ein Spiel in den letzten 2 Minuten gedreht haben. Und also die beiden Karabach-Spiele und in der Bundesliga, ich verfolge es ja tatsächlich nicht mehr wirklich so intensiv. Aber das ist schon stark, dass man auf den Live-Ticker guckt und sieht, die liegen jetzt gegen Hoffenheim in der 88. Minute 0-1 hinten und denkt, naja, das können die schon noch drehen. Mal gucken, ob sie es schaffen. Und dann schaffen sie es tatsächlich. Also das finde ich, das kann man schon auch alles anerkennen. Ansonsten finde ich, ist das Problem Leverkusen kein singuläres Problem. Es ist ein Problem der Bundesliga. Und da gibt es ein paar Vereine, die vielleicht noch ein bisschen anders unterwegs sind. Ich hatte heute ein bisschen Kontakt mit 2 Bochum-Fans, die in großer Sorge sind. Und ja, ich habe es tatsächlich so, dass diese Gleichgültigkeit gegenüber der Bundesliga immer mehr gewachsen ist. Ich verfolge die Ergebnisse und ja, gibt's dann auch manchmal hier und da ein paar Emotionen, aber im Großen und Ganzen ist das nichts mehr, was mich wirklich berührt. Da muss ich sagen, da habe ich am Wochenende eher mit meinem Kollegen Frank Willig von Zeitspiel gelitten. Die hatten zu Hause Heimspiel gegen Heslingen und die stecken so dermaßen in der Abstiegsgeschichte drin, dass die dringend Punkte holen müssen und das haben sie auch geschafft. Also zumindest einen haben sie geholt und da bin ich mehr involviert.
Stimmt, da hatten wir ja in der letzten Folge die Rede von, da hat er ja gerade erzählt, da hatten sie ja den Trainer verpflichtet, diesen Dänischen. Wie entwickelt sich das?
Frank ist sehr zufrieden damit. Sie haben jetzt auswärts in Bersenbrück gewonnen beim Spitzenklub, da hat niemand mit gerechnet und da haben sie wohl auch gut gespielt. Also es gibt wohl eine klare spielerische Entwicklung auch, Mannschaftsgeist ist auch da. Arminia spielt unglaublich unglücklich. Die verlieren dann gegen Hildesheim, haben sie in der, ich glaube, 96. Minute das 2-1 reingekriegt, haben verloren. Und das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Saison. Also ich habe sie nicht gesehen, die Mannschaft bislang, aber Frank sagt, von der Besetzung her sind sie auf jeden Fall in der Lage, die Klasse zu halten. Und du brauchst ja auch Glück, um eine Saison zu gewinnen oder um eine Saison irgendwie gut zu beenden. Gerade wenn du im Abstiegskampf steckst. Und vielleicht dreht sich da jetzt auch so ein bisschen was. Ich würde es ihnen gönnen.
Ja, unbedingt. Aber Bersebrück, wo ist das?
Osnabrücker Land. Die Oberliga Niedersachsen ist, naja. Die ist ungefähr so attraktiv wie die Regionalliga Nord.
Okay.
Oh, das ist ein Flächenproblem, was wir hier im Norden haben. Und wir haben viele große Vereine einfach im Laufe der Zeit verloren. Einer, der mir immer sehr am Herzen gehangen hat, gehört er ja auch mit dazu. Und insofern haben wir Vereine wie Jeddelo 2 und Bersenbrück und Drochtersen, Assel, Egesdorf, Langreder, Ramlingen, Elershausen, you name it.
Oh je. Warst du in letzter Zeit mal wieder in Göttingen? Es klang ja nach der letzten Ausgabe mit dir recht positiv.
Ich wollte eigentlich zum Spitzenspiel gegen Braunschweig, konnte aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht mehr warum, konnte ich nicht. Das war, glaube ich, ein Freitagabendspiel, das haben sie leider verloren. Insofern ist die Aufstiegsfrage wahrscheinlich zugunsten von Braunschweig 2 entschieden. Die Entwicklung ist aber weiterhin positiv. Also die sind im Nachwuchsbereich unglaublich gut aufgestellt und gewinnen da auch wirklich ihre Spiele und sind da, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Der Verein an sich ja auch, das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal erzählt. Da sind viele jetzt so Leute, die einfach seit Ewigkeiten dabei sind. Also wir müssen ja über 3x05 reden. Der ursprüngliche erste SC05, der RSV05 und jetzt der neue erste SC05. Und die sind bei allen dreien dabei gewesen und die sind jetzt teilweise im Vorstand. Die machen viel Hintergrundarbeit. Also das ist schon eine tolle Sache, was die da hinkriegen und auch relativ stabil jetzt. Also für 05-Verhältnisse wirklich sehr stabil und ich vermute, sie werden das auch überstehen, wenn sie dieses Jahr nicht aufsteigen und dann gucken, wie es nächstes Jahr läuft. Also was sich sicherlich in dieser Saison schon mal verändert hat, ist die Lokalrivalität. Da gibt's dann noch einen zweiten Verein. Das ist die S, wie heißt das da richtig noch? Ich weiß gar nicht. Also schriftlich würde ich sagen S-Sternchen-G. Man darf das ja nicht aussprechen, sowas. Und die waren in den letzten Jahren eigentlich immer stärker. Die machen auch eine gute Arbeit da. Die haben auch viel Nachwuchsarbeit gemacht und haben eine gute Führung. Thomas Dunkel und im Trainerbereich. Also das kann man auch alles anerkennen. Sie haben kein Publikum. Das ist ein bisschen das Problem. Das hat 05. Sie haben ein wunderschönes Stadion. Meines Erachtens haben sie das schönste Stadion in Göttingen. Und die werden jetzt aber, also im Moment in der aktuellen Lage stehen sie einfach deutlich hinter 05. Und ich glaube, das wird auch nachhaltig sein. Und der einzige Verein mit einem Zuschauerpotenzial in Göttingen wird 05 sein. Wobei ich persönlich immer noch vor der Frage stehe, ob es nicht dann irgendwie jetzt doch mal sinnvoll ist, ein paar Sachen zusammenzuschmeißen. Wir haben ja noch mehr Vereine hier. Wir haben noch einen FC Grohne, wir haben Sparta, wir haben Wehende, die auch alle ambitioniert spielen. Und ich glaube, für die Stadt ist es einfach zu viel.
Okay. Kommen wir noch zu einem Projekt, was du ja jetzt die letzten Monate, kann man sagen, schon dran sitzt. Das ist der Luxemburger Fußball.
Ach Gott. Sag jetzt bloß nicht wahr.
Wie war? Naja, du fährst ja jetzt nochmal demnächst dahin, ne?
Ich fahre im Mai nochmal hin, ja. Ja, das Buch ist geschrieben. Ich warte jetzt noch die laufende Saison ab, weil Differdingen könnte jetzt das erste Mal Meister werden. Vorgestern haben sie bei Genesse verloren, erste Saisonniederlage. Aber das will ich schon noch mit reinnehmen und da sind einfach ein paar wichtige Entscheidungen in dieser Saison, die noch fallen. Fola könnte noch absteigen. Also das sind Dinge, die will ich mit ins Buch reinbringen. Und natürlich habe ich auch gewartet, wie die EM-Qualifikation ausgeht. Hab das Spiel in Georgien gesehen und ich habe ja mit meinem Fußball sehr wenig Kontakt mit Videobeweis. Da hatte ich dann Kontakt mit Videobeweis und habe ihn, glaube ich, in seiner ganzen Schrecklichkeit in einem Rutsch mitgekriegt. Also erst gibt's eine Szene, wo ein Georgier mit gestreckten Beinen auf das Knie von einem Luxemburger fliegt, direkt vor den Augen des Linienrichters. Und da gibt's halt einen Hochball. Damit geht's dann weiter, nachdem der Luxemburger rausgetragen wurde. Und dann hast du in der zweiten Halbzeit eine Szene, wo es vor dem Luxemburger Strafraum eine umstrittene Situation gibt. Es wird weitergespielt und ungefähr 50 Sekunden später fällt der Ausgleich, das 1-1 für Luxemburg. Und dann sagt der Schiedsrichter, ach nee, ich wollte mir ja diese Szene da vorne nochmal angucken. und entscheidet dann, Tor wird annulliert, ein Luxemburger fliegt vom Platz und es gibt Freistoß für Georgien.
Wahnsinn.
Und da war ich dann sprachlos.
Das ist also dieser VAR, das ist unfassbar.
Also ich kann es nicht verstehen. Die Pointe dabei ist ja, der Torschütze von Luxemburg, Rodriguez, hat dann die gelbe Karte gekriegt, weil er das Trikot gelüftet hat. Und die bleibt bestehen, diese gelbe Karte. Also das Tor wird annulliert, die kompletten 50 Sekunden zwischen dieser Szene, die er sich anguckt, und dem Tor, die sind annulliert. Aber die gelbe Karte bleibt bestehen. Also das ist überhaupt nicht konsequent, was da gemacht wird. Und diese Entscheidung hat natürlich komplett das Spiel entschieden. Da steht es dann nicht 1-1, sondern weiterhin 1-0. Die sind mit einem weniger, kassieren dann 5 Minuten später das 2-0 und damit ist das Ding entschieden gewesen. Und ja, das war tragisch, fand ich.
Was ist dein Luxemburger Lieblingsverein? Also Joyness Esch bin ich, denke ich mal, oder wäre es bei mir zumindest, allein schon wegen dem Stadion?
Ja, ich habe keinen Lieblingsverein in Luxemburg. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt einen kriege, weil ich doch recht gut vernetzt bin inzwischen. Also ich habe da das große Glück gehabt, in den Pokalrausch von Mariska Mersch mit reinzukommen und das fand ich super sympathisch und die Leute sind unglaublich nett da und mit denen bin ich in Kontakt. Ich finde Niederkorn sehr spannend, Progress Niederkorn, das ist ein Familienverein und da ist eine relativ dichte Atmosphäre und da geht auch ein bisschen Publikum hin. Ich werde dann im Mai werde ich da sein, wenn Differdingen da spielt, das ist Lokalderby und Differdingen kann dann Meister werden, ausgerechnet bei Niederkorn. Das ist dann schon auch für luxemburgische Verhältnisse mal so ein richtig großes Spiel. Klar, die Jeunesse ist mit ihrer Vergangenheit etwas, was mir am Herzen liegt. Und jetzt, wo ich die Geschichte auch doch ziemlich gut kenne des Vereins, kann ich auch sagen, das ist ein Verein, den kann man mögen. Das ist kein Verein, der irgendwie mit Geld hochgekommen ist, sondern das ist ein Verein, der durch sich selbst hochgekommen ist. Die Fohler, das ist der älteste Verein im Land, habe ich auch sehr, sehr nette Menschen kennengelernt. Und das beeinflusst natürlich immer auch so ein bisschen, wie man dazu steht. Düdelingen ist jetzt überhaupt nicht mein Verein. Da habe ich aber auch Fans kennengelernt, die früher hingegangen sind. Jetzt, nachdem dann Becker da hingegangen ist, sind sie nicht mehr zu den Spielen gegangen, jetzt gehen sie wieder hin, also da sind auch so viele Bewegungen unterwegs. Rossport zum Beispiel fand ich auch sehr angenehm, da zu dem Spiel zu gehen, das ist dieser Verein, dessen Stadion auf dem Campingplatz ist, also ja, Luxemburg ist toll.
Ja, die Jungs von Hesper waren beim Spiel gegen Saarbrücken zu Gast.
Ja, Hesper natürlich auch. Philipp Zwick ist vielleicht da gewesen dann, den hast du dann kennengelernt möglicherweise. Total nette Menschen. Hesper hat natürlich jetzt mit Flavio Becker als Geldgeber, die spielen jetzt plötzlich in einer anderen Liga, die haben 3 Millionen Etat. Fohler muss, glaube ich, irgendwie mit, ich schätze mal 350.000 auskommen. Also das ist ja, Luxemburger Fußball sind ja eigentlich drei Welten. Also das ist Hesper und dann kommt die zweite Welt und dann kommt die dritte Welt. Und ist ja auch eines der letzten Länder in Europa, die offiziell noch als Amateure spielen. Also San Marino, Liechtenstein, Luxemburg. Ich glaube, das sind die drei, die noch Amateure spielen. Mhm. Ja, da ist einfach, aber ich finde es einfach unglaublich spannend. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Land kennenzulernen. Ich war zweimal da, jetzt fahre ich nochmal hin, habe, wie gesagt, viel Kontakte bekommen, bin mit den Kontakten viel unterwegs. Die haben viel die entschiedenen Texte gelesen und ich habe viel nachfragen können. Es gibt eine tolle Möglichkeit der Online-Recherche. Ich kann also quasi jede alte Tageszeitung einsehen, kann mir die Spielberichte angucken. Das ist für einen Historiker natürlich ein Paradies, sowas, weil ich kann wirklich Fragen klären. Also ich kann schauen, so wie ist eine Saison verlaufen und wo ist der Bruch gewesen in der Saison und warum ist der da gewesen. Und dadurch kann man dann schon auch nochmal andere Berichte machen. Dann gibt es natürlich auch noch so ein bisschen diese alte Fußballtradition, die in Luxemburg bis, naja, ich würde mal sagen, so in den 60er Jahren sehr aktiv war, also wo man einfach lokal zum Fußball gegangen ist. Das ist überall so, das haben wir gleich bei den Zeitspiellegenden ja auch wieder. Und da hast du dann so ein wunderschönes Stadion mit den Tillenberg in Differdingen. Das ist ein Ground, den muss man gesehen haben, das ist einfach Zeitreise. Aber auch Verlorenkost, also Trillehammere, wo Union gespielt hat, wo jetzt Assing spielt in der Hauptstadt in Luxemburg. Auch ein schönes Stadion mit dem Flair einfach von diesem, früher war alles besser. Was genau. Ja nicht stimmt, ne?
Ich wollte gerade sagen, von dem immer alle behaupten, dass es nicht stimmt. Kommen wir zu unserem Buch, den Zeitspiellegenden. Ich habe bei Twitter alles in Umfragen abstimmen lassen. Jede Region wurde zur Auswahl gestellt und die HörerInnen haben sozusagen entschieden. Und im Norden hat Victoria Hamburg gewonnen.
Der Publikumspreis geht an den SC Victoria, ganz großartig. Finde ich übrigens eine schöne Idee, das so zu machen. Ich werde natürlich gerne mitmachen, aber ich werde wahrscheinlich auch hier und da mal über andere Vereine nochmal reden. Die Freiheit nehme ich mir dann auch einfach raus.
Natürlich, das steht ja völlig frei. Ich habe ja auch noch eine Frage zu einem Verein, zumindest zu seinem Vereinsnamen. Victoria Hamburg. Ich kenne es unter Wiki, ich kenne das Stadion und dann weiß ich, dass sie nicht so sonderlich beliebt sind. Was weißt du über Victoria Hamburg?
Also das Letzte weiß ich gar nicht, ob das so stimmt. Wo machst du das dran fest?
Aus St. Pauli-Fanzines.
Ja. Gut, du bist natürlich in der Hamburger Szene. Also wenn du Victoria-Fans nach St. Pauli fragst, wirst du wahrscheinlich auch eine nicht so positive Antwort bekommen. Die wirst du auch bei Altona kriegen, schätze ich mal. Da gibt's ja viele ehemalige St. Pauli-Fans, die, glaube ich, nicht mehr so gut drauf zu sprechen sind. Und dann nehmen wir noch BU mit rein, dann haben wir noch mal eine ganz andere Komponente. Die Hamburger Fanszene unterhalb des Profifußballs lebt ja relativ intensiv und das ist auch gut so. Also die haben ja bei Derbys dann auch durchaus mal größere Zuschauerzahlen. Also ich würde nicht sagen, dass Victoria unbeliebt ist. Victoria ist einfach ein absoluter Traditionsverein mit einem Stadion, was mitten im Kiez liegt, also mitten in hohe Luft liegt. Und diese uralte Tribüne da drin, das ist ein ehemaliger Länderspielstandort, da haben viele Hamburger Pokalendspiele stattgefunden, auch jetzt in jüngerer Zeit noch. Das ist ein Ground, wo Altona ja auch gespielt hat in der Regionalliga, also der ist ein bisschen höherklassiger tauglich. Und das ist einfach ein Name. Also Vicky, die Zitronengelben haben sie früher gesagt, heute sagt man dann eher Vicky. Das ist einfach ein Stück weit Hamburger Fußballgeschichte. Ich glaube, was man bei Vicky einfach erstmal sehen muss, ist, dass die glorreiche Zeit wirklich sehr, 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 sehr lange vorbei ist. Also da ist von der Generation, die noch mitbekommen haben, niemand mehr im Leben und von der Generation danach ist auch niemand mehr im Leben. Wir reden jetzt hier über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist die große Zeit gewesen des Vereins. Danach ist er ab und zu mal wieder aufgetaucht und ist ja jetzt auch nach der Millenniumswende ab und zu mal wieder aufgetaucht, aber da passiert nichts mehr Großes. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir in Hamburg wirtschaftlich eine nicht so einfache Gemengelage haben mit dem HSV und mit St. Pauli als den seit Ewigkeiten führenden Profivereinen. Altona 93 hat ja auch einen sehr starken Niedergang mitgemacht, schon beginnend in den 60ern, ist dann wieder aufgetaucht und hat diesen Kultfaktor, den der Verein heute hat, auch erst viel später bekommen. Bamberg-Ulnors ist mal hochgebracht worden von einem Schrotthändler und also das BU-Stadion, Stahl-Superstraße, das war auch so ein Kultding. Mhm. Das war ja ursprünglich ein Grandplatz. Ich bin da ein paar Mal mit 05 gewesen. Und eine sehr raue Atmosphäre. Also bei BU bin ich auch einmal gelaufen. Weil wir da eine kleine Fandiskussion haben sollten. Und das hast du bei Victoria sicherlich nicht. Victoria ist eigentlich auch ein Verein, der erst im bürgerlichen Lager kommt. Ich sagte schon hohe Luft, das ist so Gründerzeit, also diese hochgeschossigen, was ist das, vier, fünf Etagenhäuser. Alles so ein bisschen gediegen. Gründerzeit, das heißt, da sieht man dann auch schon ganz gut, wo kommt das erste Klientel des Vereins her, also vor allem aus der Kaufmannsgilde, die den Fußball ja früh aufgegriffen hat und für die der Fußball auch, also die Kaufleute sind, also diese Mittelschicht ist über den Fußball auch zu so einem gesellschaftlichen Fokus irgendwie gekommen, so würde ich das ganz gerne, glaube ich, sagen. Und das ist der Verein dann gewesen. Victoria, wir haben direkt nebenan haben wir ein ETV, der Platz ist ja direkt neben der Hohe Luft, die ETV, die in den 30er Jahren in der Gauliga-Zeit dem HSV Konkurrenz gemacht haben. Die haben um die deutsche Meisterschaft mitgespielt. Jetzt sind sie aktuell Regionalliga. Da gibt's diese wunderbare Geschichte von Walter Jens, dessen Verein das war, der eine schöne Story dazu gemacht hat. Bei Victoria geht es los, dass als der Fußball in Hamburg beginnt, ist Viktoria die führende Mannschaft. Gemeinsam vielleicht mit Germania, die sind dann später im HSV aufgegangen. Gemeinsam natürlich auch mit Altona 93, mit Adolf Jäger, mit dem ganz Großen, dem Franz Beckenbauer der Vorkriegszeit. Und da ist dann Viktoria mit dabei. Die haben relativ enge Verbindungen zu den Verbänden, also zum Hamburger Verband und auch zum DFB. Haben so ein bisschen eine Vision von der Zukunft. Also wo kann Fußball hingehen? Fußball ist nicht nur ein Spiel, sondern ist auch ein Ereignis, ist auch ein gesellschaftliches Ereignis. Das heißt, man macht sich Gedanken über einen Stadionbau, baut dann dieses Stadion Hohe Luft, das 1907 eröffnet worden. 1911 gibt es ein Länderspiel. Also das ist alles unglaublich fortschrittlich in der Zeit für die Verhältnisse. Und das ist Viktoria einfach. Und ich glaube, da ruht auch dieser Kern, diese Seele des Vereins drin in diesem bürgerlichen Stolz und auch in dieser bürgerlichen Innovationskraft, die man gehabt hat.
Du hast in dem Artikel oder in dem Text oben drüber geschrieben, dazu kommt ein historisches Stadion und eine Geschichte, die typisch ist für einen städtischen Traditionsverein. Was ist denn typisch für einen städtischen Traditionsverein?
Naja, immer so ein bisschen dran zu bleiben und wegzukommen von der Repräsentationsrolle, die Viktoria bis in die 20er Jahre noch gehabt hat, also als norddeutscher Repräsentationsverein, hin zu einem Kiezverein, zu einem Stadtteilverein. Und da bist du sicherlich auch ein bisschen in einer schwierigen Situation für den Verein, weil so eindeutig wie bei Altona, die ja in Bahrenfeld sind, nicht in Altona, oder beim FC St. Pauli oder auch bei Barmbek-Uhlenhorst, ist das mit dem Kiez auch nicht, weil da die Konkurrenz einfach ein bisschen größer ist und der Kiez auch anders geprägt ist. Aber so wird der Verein einfach zu einem typisch städtischen Verein. Und wir haben in Norddeutschland ja schon die Situation, da haben wir ja eben schon mal auch bei der Gegenwart drüber gesprochen. Wir haben Hamburg, Bremen, Hannover. Gut, dann lass uns noch Kiel und Braunschweig dazu nehmen, vielleicht noch Osnabrück. Und dann haben wir aber unsere Großstädte ja auch schon genannt. Und dann dazwischen ist sehr viel ländlicher Raum. So ist der Fußball in Norddeutschland auch eine lange Zeit von den städtischen Vereinen geprägt gewesen. Also auch in der alten Oberliga in den 50er Jahren. Da hast du ja kaum ländliche Vereine dann drin gehabt. Die waren dann eine Klasse tiefer. Da war dann mal sowas wie Falke Steinfeld aus dem Osnabrücker Land, die Nationalspieler vorgebracht haben. Aber im Grunde genommen findet der norddeutsche Spitzenfußball wirklich in den Städten statt und allen voran natürlich in Hamburg. Und das ist eine schwierige Situation. Und ich glaube, einer der entscheidenden Momente in der Geschichte des SC Viktoria, das ist die Zeit im ausklingenden Ersten Weltkrieg. Da gibt es eine Kriegsspielgemeinschaft mit dem HSV, beziehungsweise mit Hamburg 88 damals noch. Den HSV gibt es noch gar nicht. Und das ist so üblich gewesen, dass die Vereine sich zusammengetan haben zu Kriegsspielgemeinschaften, weil viele einfach im Feld waren und man irgendwie ein bisschen weiter spielen wollte und aber nicht genug Leute gehabt hat. Und daraus sollte eine Fusion entstehen. Und das ist abgelehnt worden und daraufhin hat der HSV, nee, hat Hamburg 88, hat sich dann mit Falke und Germania zusammengetan zum HSV. Und die waren im Grunde genommen vom ersten Tag an die Nummer 1 in der Stadt, weil sie eine Führung hatten, die genau das wollte. Also der HSV wollte einfach von vornherein klar die Nummer 1 werden und hatte auch den wirtschaftlichen Background. Die waren in Reedereien dabei. Heute ist ja auch immer noch Kühne beim HSV entscheidend. Ohne den wäre der Verein wahrscheinlich heute, naja, nicht da, wo er jetzt stehen würde. Mhm. Das kann ich jetzt auch noch deutlich sehen beim HSV, ich weiß. Und dann hat man diesen riesengroßen HSV plötzlich vor der Nase und das hat ja in Hamburg alles verändert. Also das hat die Altona-Geschichte beeinflusst, das hat die Viktoria-Geschichte beeinflusst und im Grunde genommen hat sich seitdem nichts mehr geändert. Wenn St. Pauli das dieses Jahr schafft, was ja sehr wahrscheinlich ist, und der HSV es nicht schafft, was nicht ganz so wahrscheinlich ist, aber wir reden über den HSV, dann ist, ich weiß gar nicht, kann ja noch nie eine Saison gegeben haben, in der ein Hamburger Verein eine Klasse höher als der HSV spielt, weil der HSV war immer erstklassig, bis er abgestiegen ist. Und seitdem ist St. Pauli nicht aufgestiegen. Das heißt, es wird das erste Mal seit Gründung des HSV, dass der Verein nicht die Nummer 1 in der Stadt ist. Also auch ligatechnisch nicht die Nummer 1 in der Stadt ist. Und das ist sicherlich auch das Ding, was bei Viktoria eine große Rolle gespielt hat. Aber da müssen wir jetzt auch ganz klar sagen, jetzt reden wir über die 20er Jahre, da hat man das natürlich alles überhaupt nicht so gesehen. Da hat man eine lokale Rivalität gehabt und die Spiele zwischen HSV und Viktoria, die waren interessant. Die waren nicht so interessant wie zwischen HSV und Altona. St. Pauli-Rivalität kommt auch ein bisschen später. Aber das ist dann einfach Lokalrivalität.
Das heißt, also man kann sagen, in den 20er Jahren war die Viktoria sozusagen die zweite Kraft im Hamburger Fußball.
Ja, kann man glaube ich sagen. Obwohl ich zögere ja, ne? Das ist schwer zu sagen, weil die zweite Kraft hat gewechselt. Also die Viktoria hat sicherlich die Ambitionen gehabt, die erste Kraft zu werden, das muss man so sagen. Und sie hat es dann auch mehrfach versucht. Sie hat dann zum Beispiel William Townley verpflichtet, das ist der ehemalige Meistertrainer vom Karlsruher FV, ein relativ renommierter Trainer, der bei mehreren Vereinen in Deutschland gearbeitet hat und das britische Kombinationsspiel eingeführt hat. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Dann haben sie in den frühen 30er Jahren haben sie ein paar HSV-Spieler gekriegt, die da ausgemustert wurden, unter anderem Tulhada, der ja in der Fußballgeschichte oder auch in der deutschen Geschichte eine Doppelrolle spielt, also als Fußballer sicherlich eine ganz, ganz große Nummer. Aber Tulhada war natürlich dann auch im Regime involviert und im Konzentrationslager den Aufseher gegeben. Dann haben wir Golsten Rave, Erwin Seeler, der Vater von Uwe Seeler, geht zunächst zu Viktoria, also aus dem Arbeitersportlager geht er zu Viktoria. Da gab es einen riesen Aufstand damals bei den Arbeitern, weil er zu diesem bürgerlichen Verein gegangen ist. Und damit versucht man, eine gute Mannschaft aufzubauen, die dem HSV gefährlich wird. Das klappt aber nicht. Stattdessen haben sie dann 33 sogar die Gauliga verspielt, waren dann zweitklassig und sind dann bald aufgestiegen, aber das ist schon ein ganz entscheidender Bruch, weil Viktoria im Grunde genommen ab den 30er Jahren dann tatsächlich nur noch eine Mitläuferrolle im großen Hamburger Fußball spielt. So bitter das klingt. Was entscheidend ist für die Zeit, ist, dass sie es nicht schaffen, sich irgendwie als eine publikumsattraktive Adresse zu etablieren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende gewesen, warum sie letztendlich dann nicht mehr auf die Füße gekommen sind. Das hat Altona besser geschafft, auch vor dem jetzigen Publikum, was da ist. Also ich bin das erste Mal, glaube ich, bei Altona gewesen. Das müsste 83 gewesen sein, als die aus der Amateuroberliga hochgekommen sind. Und damals hatte ich mich natürlich schon mit Fußballgeschichte beschäftigt und boah, Altona 93 und mein Verein spielt ja geil, da muss ich hin. Und dann war ich in dieser alten Adolf-Jäger-Kampfbahn und da war durchaus Publikum. Und das war eine Adresse. Und wenn du dann bei Viktoria gewesen bist, dann hast du da 160 Leute gehabt und da war nichts los.
Aber warum ist das so? Der Verein hat ja irgendwann, ich glaube Mitte der 70er, entschieden, seinen Vereinsnamen zu ändern. Und hat das Wort Hamburg oder die Stadt Hamburg als Namen mit aufgenommen. Das muss ja scheinbar der Versuch gewesen sein, aus diesem Stadtteil rauszukommen und eben mehr für das Hamburger Publikum sich zu öffnen.
Ja, aber das ist ja utopisch. Also in einer Stadt wie Hamburg bleibst du auf der Ebene, bleibst du ein Stadtteilverein. Und ich glaube, diese Sachen sind einfach auch historisch gewachsen. Viktoria ist in den 50er Jahren schon kein attraktiver Verein mehr gewesen, während Altona in den 50er Jahren auch immer noch viel Publikum angelockt hat. Die waren irgendwann, ich glaube 63, 64 waren die im Halbfinale DFB-Pokal, da hatten die teilweise 12.000, 15.000 Zuschauer. Da ist Viktoria meilenweit von entfernt gewesen. Also ich denke, das hat viel mit der Struktur des Stadtteils zu tun und auch mit der Dichte, die da herrscht. Und dann natürlich einfach, also 53, 54 abgestiegen aus der ersten Liga, 65, 66 abgestiegen aus der zweiten Liga, 68 abgestiegen aus der dritten Liga. Also du verschwindest einfach vom Radar. Und dann gehen auch nur noch die Leute hin, die irgendeine Verbindung haben. In den späten 60er, frühen 70er Jahren setzt diese Bewegung ein, dass man sich abwendet von den lokalen Vereinen. In Hamburg hast du sowieso immer die Alternative gehabt, mit HSV, mit St. Pauli, den großen Fußball zu sehen. Also ich glaube, da ist viel Grund dafür drin, dass man einfach es nie geschafft hat, nochmal eine Fanbasis aufzubauen. Das ist dann ja in den 90ern, dann haben sie die Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein verpasst, waren wieder fünfte Liga, sind dann irgendwann nach der Millenniumswende, da war Harald Uhr, das ist so ein Geldgeber, der war eine Zeit lang in Nordharrislee, der ist jetzt bei, oder ich weiß gar nicht, ob er noch bei Weiche Wellensburg ist, aber war er auf jeden Fall, der dann versucht hat, die Viktoria nochmal hochzubringen. Thomas Seliger war der Trainer. Die haben es dann geschafft in die Oberliga Nord. Und der Verein hat natürlich das Potenzial mit dem Stadion. Der hat das Potenzial zu einem Kultverein. Das gab dann auch in den 20, also, glaube ich, jetzt bis in die Gegenwart eine kleine Fanszene. Die waren zum Beispiel bei dem Glotze aus Stadion an, bei dieser Initiative. Mhm. Da war Viktoria sehr, sehr emsig mit dabei. Also da hat sich schon so ein bisschen was ergeben, aber die Masse hast du einfach nicht. Und ja, so ist es einfach ein Stück weit Tradition, gelebte Tradition. Und der existiert noch. Das muss man ja auch erstmal sagen. Also dieser Verein, 1894 gegründet, der existiert noch. Hat die gesamte Zeit überdauert, hat tausende von Krisen überdauert, hat keine Fusion hinter sich, hat sein Spielfeld seit 1907. Da steckt ja eine unglaubliche Kontinuität dahinter. Und ich glaube, da dürfen wir dann auch nicht in Spielklassen messen. Weil Spielklassen ist ja auch nur ein Teil, ne? Und was mir zum Beispiel bei der Vorbereitung für die Sendung heute Abend aufgefallen ist, ist, dass ich in dieser Ausgabe relativ viele Vereine drin habe, die irgendwie durch Sponsorenunterstützung nach oben gekommen sind. Und das ist ja auch Teil des Fußballs, wenn du nach oben willst, dann brauchst du ein Bayerwerk zum Beispiel. Dann kannst du auch mal deutscher Meister werden. Und sowas hat Viktoria nie gehabt.
Nein, aber was die Viktoria hat, das finde ich sehr, sehr spannend, ist die Jugendstiftung. Mhm. Das ist ja mal was komplett anderes. Also normalerweise ist es ja immer so, sobald ein Verein irgendwie in die roten Zahlen kommt, wird der Stift angesetzt und die Jugend leidet meistens als erstes darunter. Das müsste ja in dem Falle dann ausgeschlossen sein, ne?
Das kann ich nicht so genau beurteilen, aber das würde ich auch so sehen, ja. Also das sagte ja schon, die Nachwuchsarbeit ist in den Städten elementar und da ist ja eine Verschiebung auch. Und du musst dich als Verein irgendwann entscheiden, will ich hochklassig spielen und dann investiere ich alles in die erste Mannschaft oder will ich das machen, was ein Verein auch ist, nämlich Gemeinschaft und Entwicklung und auch ein Stück weit dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft irgendwie gemeinsam entwickelt. Fußball ist ja immer noch eine wunderbare Schule, um das Miteinander zu lernen. Also gerade für Jugendliche zu sehen, okay, ich kann bestimmte Dinge ziemlich gut, andere kann ich nicht so gut, die kann aber jemand anders und wenn ich mit denen zusammenspiele, dann werde ich richtig gut. Also das ist ja eine so platt und blöd gesagt, eine Schule fürs Leben. Und ich glaube, als Verein muss man sich irgendwie entscheiden, wo man hin will, gerade wenn man auf der Ebene spielt. Altona 93 macht's ja im Grunde genommen auch nicht anders. Es betrifft ja alle Hamburger Vereine, stehen ja immer vor der Frage, steige ich auf in die Regionalliga oder nicht? Und die wenigsten machen das. Eimsbüttel hat's jetzt gemacht, ich weiß gar nicht, was die waren letzte Saison, Sechster oder sowas. Dassendorf steigt nie auf. Gut, Dassendorf ist ein Sonderfall. Aber das ist, glaube ich, in so einer Stadt wie Hamburg dann auch eine entscheidende Frage. Wenn ich jetzt aufsteige, dann habe ich erstmal die infrastrukturellen Probleme. Also ich muss das Stadion Ottensen, Teutonia Ottensen ist ja auch so ein Beispiel, die haben den Platz nicht dafür. Altona hat auch an der Hohe Luft gespielt, als sie Regionalliga waren und ich verliere ein Stück weit meine Identität. Und ich glaube, das ist so eine Abwägungsfrage, die du einfach hast in einer Stadt wie Hamburg.
Wahrscheinlich nicht nur in Hamburg.
Nein, Hamburg ist aber auch eine besondere Stadt. Also wenn man es zum Beispiel mit Berlin vergleicht, dann hat Berlin eine ähnliche Reichtum an Traditionsvereinen. Davon sind allerdings relativ viele inzwischen wegfusioniert. Und der ganz, ganz große Unterschied ist, dass es in Hamburg über Jahrzehnte kontinuierlich Fanszenen gibt im Amateurfußball. Und das ist die einzige große Stadt, die ich sehe in Deutschland, wo wir das haben. Das haben wir nicht in Frankfurt, das haben wir nicht in München, das haben wir nicht in Köln, das haben wir nicht in Berlin, das haben wir wirklich in Hamburg. Und das ist eine große Besonderheit und die macht den Hamburger Fußball meines Erachtens auch spannend.
Jetzt, wo du es sagst, stimmt.
Saarbrücken haben wir es auch nicht übrigens.
Da sowieso nicht. Kommen wir zu, also mal ein kleiner Hinweis an die HörerInnen, ne? Also die jetzt nicht an den Umfragen teilgenommen haben. Wir haben wirklich in den Umfragen irgendwie die kleineren Vereine gegen die größeren Vereine gewonnen, was ich sehr, sehr spannend finde. So zum Beispiel auch im Westen, wo unter anderem auch Rot-Weiß Oberhausen zur Wahl stand. Trotzdem hat knapp Rot-Weiß Lüdenscheid gewonnen. Warum auch immer. Aber Hadi, du wirst uns den Verein jetzt näher bringen und dann werden wir wissen, warum die Menschen sich so für Rot-Weiß Lüdenscheid interessieren.
Also ich hab mich ja gewundert, dass die Spielvereinigung Rödinghausen nicht gewonnen hat. Das wäre ja meine Wahl gewesen. Ne? Insofern fange ich mit der Spielvereinigung Rödinghausen mal kurz an. Das ist ein Herner Stadtteilverein, der in den 30er Jahren in der Gauliga gespielt hat und so richtig, richtig den Klassiker des Bergarbeitervereins gibt, inklusive Siedlung. Alle kommen aus den fünf Straßen, aus denen das die Gemeinde besteht. Alle kennen sich. Die Besten spielen Fußball. Der Rest, der nicht so gut spielt, geht auf den Platz. Die Atmosphäre am Platz ist echt gefürchtet. Also ich rede immer noch von den 30er Jahren. Da ist niemand gerne hingefahren. War natürlich ein Ascheplatz, wie immer, zu der Zeit. Und dann, ja, dann fängt die Bergbaukrise an nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Kohlekrise und die Leute gehen weg. Der Ort verändert sich, der geht auf. Wir haben Migration. Das ist ein relativ armer Ort. Das heißt, Migranten landen überproportional häufig dort. Die ganze soziale Gemengelage verändert sich und der Fußball geht ziemlich schnell den Bach runter. Also das ist ein klassisches Beispiel für Fußballgeschichte, die irgendwie mit Schwerindustrie zusammenhängt, oder Fußballverein eine Zeit lang so dieser Anker des Ortes gewesen ist und der bricht dann langsam auf. Ja, Rödinghausen. Aber ihr wollt ja was über Lüdenscheid hören.
Ja, du bist ja sowieso sehr tief im Ruhrgebietsfußball drinnen, ne? Also ich habe ja dieses eine Ruhrgebietsbuch im Land der 1000 Derbys und hatte da mal so geguckt, zu welchen Vereinen kann man denn Gäste einladen und bin dann darüber gestolpert, dass ziemlich viele Vereine, die ich interessant finde, von dir geschrieben wurden.
Ich bin ja in Dortmund geboren, bin in Dortmund aufgewachsen und lebe zwar schon relativ lange Zeit, also die deutlich größere Zeit meines Lebens in Göttingen, aber ich sag eigentlich immer, also wenn ich gefragt werde, wo kommst du her, dann sage ich immer, ich lebe aus Göttingen und bin Ruhrpottler. Und das ist meine Gefühlslage. Ich bin und bleibe Ruhrpottler. Ich bin unglaublich gerne dort unten. Ich könnte da nicht mehr leben. Aber ich bin sehr, sehr gerne da, weil ich diesen Menschenschlag mag. Und ich mich auch so empfinde. Und das auch sehr mag. Also man kommt ja auch irgendwann an den Punkt, wo man sich mal fragt, was mag man eigentlich an sich selber? Und dann ist es diese Ruhrpott-Mentalität. Das ist etwas, was ich sehr mag. Und natürlich ist die Fußballgeschichte im Ruhrpott auch eine ganz besondere. Ich habe sie mit meinem Vater auch ein bisschen kennengelernt. Ich bin mit meinem Vater viel durch den Ruhrpott gefahren und habe gelernt, dass hinter Bottrop dann sofort Oberhausen kommt und ich gar nicht sehen kann, warum. Weil da stehen Häuser und plötzlich ist es ein anderer Ort. Also habe diese Besonderheiten des Ruhrpotts auch kennengelernt und bin in den 60er Jahren dort aufgewachsen. Ich habe also auch noch ein bisschen von der Bergbauzeit mitbekommen. Dortmund ist jetzt keine Bergbaustadt, aber natürlich ist es überall in der Nachbarschaft so gewesen. Und das finde ich schon sehr reizvoll. Und das hat man ja auch in anderen Ländern. Ich bin 2018 mit dem Fahrrad durch England gefahren und bin dann irgendwann Manchester, Blackburn, Preston, Bolton gelandet. Und da ist es ganz ähnlich. Da habe ich mich wiedergefunden in diesem Ruhrpottgeist. Und ich habe es jetzt auch ganz stark in Luxemburg mit Esch, mit Düdelingen, mit Differdingen, mit Niederkorn, also Schwerindustrie, Stahl dort unten, eine ähnliche Mentalität. Ich weiß, werde nie vergessen, ich habe in meinen sporadischen Wohnsitz hatte ich in Esch, werde ich jetzt auch im Mai wieder in Esch haben. Und ich war das erste Mal unten im Ort, bin da rumgelaufen und habe gedacht, das ist geil, ich bin zu Hause hier, das ist meine Stadt, weil diese Mentalität da ist. Ihr habt ja im Saarland ja auch ein Stück weit, ihr habt da nochmal eine eigene Mentalität, glaube ich, ihr Saarländer, ne?
Ja, ja.
Gut, aber wir wollen ja nicht über den Ruhrpott reden.
Genau, lassen wir uns mal mitnehmen, also Lüdenscheid, ne? Also wenn man jetzt nicht im Ruhrpott groß geworden ist, wo liegt das?
Ich fange mal ja tatsächlich mit dem Text an im Buch. Da geht's nämlich los. Die Fußballwelt ist ungerecht. Wer heute im Zusammenhang mit Fußball von Lüdenscheid spricht, outet sich erstens als Schalke-Fan und zweitens als geografisch nicht ganz sattelfest. Nebenbei entlarvt der neckische königsblaue Kosename für den BVB aber auch eine tückische Wahrheit über den tatsächlichen Lüdenscheider Fußball. Kaum jemand nimmt ihn ernst. So, und dann mache ich mal den Stopp da, weil ich will das den Text dann nicht vorlesen. Ja, Lüdenscheid liegt im Sauerland. Also Naherholungsgebiet für alle Ruhrpottler. Ein bisschen hügeliges Land, da fällt auch schon mal Schnee. Das spielt dann auch später eine Rolle bei der Fußballgeschichte von Rot-Weiß Lüdenscheid. Und Lüdenscheid ist bekannt für Autobahnstaus. Da ist die Autobahn nach Frankfurt runter. Da war jetzt bis vor kurzem eine Brücke marode und musste gesperrt werden und erneuert werden. Da ist die Stadt komplett im Stau gewesen. Also das sind so die Dinge, weshalb man Lüdenscheid vielleicht kennen könnte. Ja, Lüdenscheid, wie fange ich an? Wir haben mehrere Vereine in der Stadt, unter anderem den RSV Hö, das ist ein Stadtteil in Lüdenscheid, und die Sportfreunde 08 Lüdenscheid, das ist der städtische Verein. Die krebsen so irgendwie in der Amateurliga rum, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren. Es gehen nicht viele Leute hin, ist halt nichts los. Und du hast natürlich von Lüdenscheid auch beste Möglichkeiten, nach Dortmund zu fahren. Du kannst nach Schalke fahren, du kannst auch ins Rheinland fahren, das ist alles kein Problem. Also du brauchst nicht unbedingt einen Verein vor Ort. Dann gibt's aber eine städtische Führung mit einem Bürgermeister und einem Sportbürgermeister, die sagen, wir müssen das mal ändern, wir wollen das ein bisschen ändern. Lüdenscheid hat 70.000 Einwohner, also so klein ist es jetzt auch nicht. Und dann sind wir in den 70er Jahren und da wird viel mit Bauen gemacht. Da gibt's dann die Idee, wir bauen ein großes Stadion. Es gibt das den Nattenberg Sportplatz und der wird dann umgewandelt in das Nattenberg Stadion mit 18.000 Plätzen. Also da passt dann schon ordentlich was rein von den 70.000. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie füllen wir das jetzt? Und wie machen wir das? Das ganz übliche Prozedere ist dann gewesen, wir fusionieren diese kleinen Vereine zu einem großen Verein und versuchen erstmal die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu bündeln und versuchen aber auch die personellen Möglichkeiten zu bündeln und versuchen irgendwie so einen Stadtverein zu machen, hinter dem sich die Gemeinde dann versammelt. Das hat man in Lüdenscheid gemacht. Da sind dann der RSV Hö und die Sportfreunde Lüdenscheid zu Rot-Weiß Lüdenscheid fusioniert, also auch ganz bewusst komplett anderen Namen. Wenn man sich das Wappen mal anschaut, dann sieht das heute ein bisschen aus der Zeit gefallen aus. Mhm. Wenn man in die 70er zurückgeht, dann ist es hochmodern. Das ist einfach diese psychedelischen 70er. Wo man vielleicht, jetzt ist ja legal jetzt, vielleicht mal eine durchziehen kann und dann fängt das an zu wirken. Dieses Wappen. Also auch wieder wie ein bisschen bei Victoria in den 10er Jahren kommt jetzt Lüdenscheid in den 70er Jahren ein bisschen innovativ. Dann wird das Schnattenbergstadion aufgemacht im Mai 72. Da kommt Schalke, da sind 15.000 Leute. Es gibt eine große Begeisterung. Man holt dann ein paar Ex-Profis. Charlie Schütz, der war früher beim BVB, hat dann in Italien als Profi gespielt. Dann kommt noch Sange Wusab, der war auch in Dortmund, war beim VfL Bochum. Also hat eine attraktive Mannschaft. Da sind dann auch noch die lokalen Spieler dabei. Das ist immer noch auch die Zeit, wo man mit lokalen Spielern unterwegs ist. Schafft 1973 den Aufstieg in die Regionalliga West. Also damals die zweithöchste Spielklasse unterhalb der Bundesliga. Es ist aber die letzte Spielzeit dieser Staffel, weil 1974 dann die zweite Bundesliga eingeführt wird und Rot-Weiß Lüdenscheid als Aufsteiger überhaupt keine Chance hatte, diese neue Liga zu schaffen. Also die sind quasi in die Saison reingegangen und wussten am Ende der Saison, werden wir wieder Amateurliga Westfalen spielen.
Wegen der Fünfjahreswertung, ne?
Genau, wegen der Fünfjahreswertung. Da kann ich ja gleich mal aufs Zeitspiel kommen, da sind wir gerade dran. Das ist der Leitartikel im nächsten Heft, also in der Juni-Ausgabe. Gleich mal ein bisschen Werbung gemacht dafür. Und diese Regionalliga-Saison, die war perfekt für diese für diesen Fusionsverein, der eine unglaubliche Zuschauerresonanz ausgelöst hat. Die hatten dann teilweise 18.000 Zuschauer bei ihren Aufstiegsspielen schon gehabt und dann in der Regionalliga West spielen sie dann gegen Borussia Dortmund, Fortuna Köln und Rot-Weiß Essen. Nee, die sind aufgestiegen. Aber auf jeden Fall die großen Namen aus dem Westen haben dieses eigene Stadion. Also da entwickelt sich was drumherum. Das wird eine interessante Geschichte gerade. Hm. Sie nehmen diese Saison mit, um so ein bisschen zu lernen, wie funktioniert das eigentlich im Profifußball. Weil zu dem Zeitpunkt schon klar ist, ja, es gibt Unterstützung von der Stadt und das funktioniert auch alles ganz gut, aber die Grenzen sind auch erreichbar. Also es gibt keine Geldgeber, sondern es gibt tatsächlich vor allem kommunale Unterstützung, also Stadionbau. Der Verein hat dann Mietnachlässe bekommen, damit er sich Spieler beschaffen konnte, damit er das Geld ansetzen konnte, dafür ausgeben konnte. Und es zeigte zu dem Zeitpunkt schon, dass die Regionalliga eigentlich eine optimale Liga ist für den Verein, weil halt viele Derbys nah sind und die Wege kurz sind. Und die zweite Bundesliga, die dann ja hochgeht bis nach Wilhelmshaven-Kiel oder runter geht bis nach Göttingen tatsächlich, eine ganz andere Nummer ist. In Göttingen 05 zieht bei Rot-Weiß Lüdenscheid halt weniger Zuschauer als Westfalia Herne. Und man ahnt also schon, das wird nicht so einfach werden. Ja, dann werden sie Zehnter in dieser Saison 73/74, hätten sich damit sportlich eigentlich qualifiziert für ein weiteres Jahr, aber dadurch, dass die zweite Liga eingeführt wird, müssen sie dann doch runter. Schaffen dann 76/77 im zweiten Anlauf, schaffen sie den Aufstieg in die neue zweite Bundesliga. Und Lüdenscheid hat immer so einen gewissen Vorteil gehabt gegenüber gerade den Ruhrpott-Vereinen, weil wenn das da unten schneit, dann schneit das. Und dann hast du ganz andere Verhältnisse. Ich bin 80/81 das erste Mal bei Rot-Weiß Lüdenscheid gewesen, mit 05 natürlich. Das muss, glaube ich, Februar 81 gewesen sein. Und das war unglaublich verschneit alles da. Der Platz war nicht gewalzt. Die haben einfach auf dieser Schneedecke gespielt mit dem roten Ball. Das war kein Fußball, das war irgendwie was ganz anderes. Aber die waren das natürlich anders gewohnt. Und das war schon so ein gewisser sportlicher Vorteil, den sie dann manchmal dadurch auch hatten. Na gut, also sie steigen dann auf, 77, und dann fällt es ihnen doch relativ schwer, in der zweiten Liga mitzuhalten. Wirtschaftlich geht es so, die Zuschauerzahlen sind ein bisschen zurückgegangen, also die Euphorie ist ein bisschen weggebrochen, sportlich läuft es da nicht so gut, dann ist nochmal weniger Zuschauerzahlen, nochmal weniger Euphorie. Spieler kannst du nicht unbedingt so verpflichten, wie du das bräuchtest, weil das Geld nicht da ist. Das heißt, sie holen sich ihre Spieler aus der Region. Das ist auch sehr typisch einfach für die Zeit, auch in der zweiten Bundesliga noch. Das ist ja so eine Trendphase gewesen, so die zweite Hälfte der 70er in der zweiten Bundesliga, wo sich die ambitionierten Profivereine abgelöst haben von diesen Zweitligisten, die eigentlich noch eher so im Amateurlager verankert waren, so wie Lüdenscheid und auch meine Göttinger, die hat das auch so betroffen. Da habe ich das ja sehr, sehr konkret auch mitbekommen. Die haben dann ihre guten Spieler. Manfred Lopatschenko zum Beispiel, ja, habe ich noch als Schrecken in Erinnerung, weil immer wenn der gespielt hat, hat er Tore gemacht ohne Ende. Den hat man aus Werdohl geholt, also gleich um die Ecke. Und der blieb dann auch tatsächlich, obwohl er so viele Tore gemacht hat. Aber sportlich reicht es dann nicht so lange. 78/79 sind sie auf dem Abstiegsplatz. Bleiben dann einmal in der zweiten Bundesliga, sie sind auf dem Abstiegsplatz und zwar zwei Plätze vom rettenden Platz entfernt. Und dann wird St. Pauli, wird die Lizenz entzogen, dafür rückt Osnabrück nach und der nächste Nachrücker wäre dann Lüdenscheid. Dann geht es um die Frage, kriegt der OSV Hannover die Lizenz oder nicht? Erst heißt es nein. Das heißt, Lüdenscheid ist dann doch wieder zweite Liga, dann kriegt der OSV aber doch die Lizenz und Lüdenscheid ist zurück in der Amateurliga. Da haben sie dann am ersten Spieltag das Derby gegen Holzwickeder SV. Das ist damals ein relativ attraktives Spiel gewesen, kann man sich kaum vorstellen heute. Ne? Rot-Weiß Lüdenscheid gegen Holzwickeder Spielvereinigung ist ein attraktives Spiel. Ja, ja, so sind die Zeiten gewesen. Und parallel bricht in Herne die Welt zusammen. Das ist ja jetzt eine ganz andere Geschichte. Ich reiße sie nur ganz kurz an. So ein Ölmulti, so ein Tankstellenboss, der Westfalia unterstützt hat. und bei dem Steuerbehörden nicht so ganz korrekte Zahlen angegeben hat. Und zwar über einen längeren Zeitraum. Und da ist der Zoll dann unterwegs und der muss dann fliehen. Das ist eine richtige Räuberpistole. Der muss dann fliehen und Westfalia-Hane gibt die Lizenz zurück. Und zwar nach dem ersten Spieltag der Zweit-Bundesliga-Saison 79-80 gibt Westfalia-Hane die Lizenz zurück und Rot-Weiß Lüdenscheid rückt nach. Also die Saison läuft schon in so Rücken nach. Heute komplett unvorstellbar. Damals hat man es gemacht. Die hatten dann ihren Oberliga-Kader, haben dann schnell versucht, ein paar Spieler zu holen, haben dann auch Münster welche gekriegt. Unter anderem haben versucht, irgendwie so einen zweitligatauglichen Kader aufzubauen und hatten natürlich auch mal kräftig Nachholspiele. Haben das tatsächlich geschafft, sind also sportlich, haben sie sich in der zweiten Liga dann gehalten. Aber die Zuschauerzahlen sind schon deutlich runter. Ich schaue mal kurz nach. Ich habe ja im Buch sind ja immer auch die Zuschauerzahlen drin. Wir haben im Jahr 77, 78 haben wir einen Zuschauerschnitt von 5.708. Im Jahr 78, 79 sind es 1.996. Da wird schon mal ganz deutlich, wie schwierig das wirtschaftlich ist. Dann bleiben sie ja trotzdem drin. Dann geht der Schnitt nochmal hoch auf 4.000 und 80, 81 fällt er dann auf 1.578. Also da bist du nicht mehr mit lebensfähig. Ein Zweitligist hat damals so. Also 3.500 Zuschauer haben sie gebraucht, um irgendwie wirtschaftlich lebensfähig zu sein. Ja, und so steigen sie dann. So bleiben sie drin in diesem Jahr, als Herne sich zurückgezogen hat, sind dann 80, 81 auch in der zweiten Liga. Als die Eingleisige eingeführt wird, das ist damals eine Liga mit 22 Mannschaften gewesen. Und das ist das Jahr, wo ich dann mit 05 da war. Und da sind sie sportlich relativ rasch abgeschlagen und steigen auch ab und verschwinden dann in der Amateurliga Westfalen. Und da ist dieser ganze Hype um den Verein, der ist komplett weg. Um den Verein, dieses neue Stadion, das bricht dann alles zusammen. Sie sind dann in der Saison 87-88, also 7 Jahre nach dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga, sind sie beim Zuschauerschnitt von 371. Also da ist alles weggebrochen und da ist diese Fusion, diese Hoffnung mit der Fusion, die ist vorbei. Die steigen dann ab aus der Amateurliga Westfalen, also sind viertklassig und sind seitdem eigentlich nicht wirklich wieder auf die Beine gekommen, waren ab und zu dann nochmal in der Oberliga, haben aber eigentlich keine Chancen und auch keine Ambitionen mehr gehabt, wieder nach oben zu kommen. Und das ist eigentlich auch ein Stück weit so eine traurige Geschichte, weil es gut startet und dann aber auch viel damit zu tun hat, dass die Liga-Pyramide ja nochmal enger wird mit der Gründung der Eingleisigen. Dann haben wir halt nur noch 38 Profimannschaften in Deutschland. Und da müssen natürlich welche wegfallen. Das staut sich dann in den unteren Ligen. Dann geht es aber auch in den 80er, 90er Jahren sehr stark los, dass sponsorengespeiste Vereine hochkommen. In Westfalen zum Beispiel ist dann SC Schöppingen. Die kommen dann mal eine Zeit lang hoch, also solche Vereine. Und dadurch ist sehr viel Bewegung da drin und ja, und dann stürzte dann so ab. Und heute ist, ich glaube, sie sind aufgestiegen letzte Saison. Ich müsste das tatsächlich jetzt auch nachgucken.
Ja, Wikipedia sagt, sie sind dann aber auch direkt wieder abgestiegen in die Bezirksliga.
Ach ja, wunderbar. Dann haben wir das ja auch geklärt. Es gibt noch eine kleine Fanszene und ja, aber von dem, was da mal war, ist nichts mehr zu sehen. Und für mich ist Rot-Weiß Lüdenscheid so einer von diesen Zweitbundesligisten, über die man nichts weiß. Und das ist ja so, wenn wir diese Bücher konzipieren, dann gehe ich gerne daran und suche mir Vereine raus, von denen ich auch nicht so viel weiß. Dann kann ich auch ein bisschen was lernen dabei. Und Rot-Weiß Lüdenscheid war einer dieser Kandidaten, wo ich Bock drauf hatte, das zu machen. Und die Recherche war sehr anstrengend, weil es gibt halt echt nicht viel Material. Das heißt, ich muss viel mit Zeitungsmaterial arbeiten. Das ist dann mühsame Kicker-Durchguckerei nach Spielberichten, nach Hintergrundberichten. Ich bin Gott sei Dank ganz gut bestückt mit Material, so dass ich einiges finde. Das ist aber auch etwas, was ich total gerne mache.
Kommen wir zum nächsten Verein. Von dem dürftest du wahrscheinlich ja auch nicht viel mehr gewusst haben, nehme ich mal an. Er hat sich durchgesetzt. Ich muss mal reingucken ins... Ich habe da bestimmt den FC Homburg nicht zur Auswahl gegeben. Genau, ich habe den VfB Wissen, den SV Weingarten Pfalz und den SV Weisenau Mainz zur Abstimmung gegeben. Hatte ja so ein bisschen gehofft, dass wir Mainz-Weisenau kriegen. Leider hat das nicht geklappt, sondern der Zweikampf war dann Weingarten und Wissen. Wissen hat knapp gewonnen. Ich würde ja fast vermuten, weil man da zumindest das Stadion kennt. Ja, ansonsten, also ich habe einen Preußen-Münster-Fan gefunden, der erzählen konnte, dass er mal in Wissen Fußball gucken war mit den Preußen. Aber ansonsten, was weiß man über den VfB Wissen?
Tja, da bin ich jetzt tatsächlich auch die falsche Ansprechperson. Diesen Text habe ich nicht geschrieben. Den hat Carsten Gier geschrieben, der arbeitet ja bei der Reihe mit. Und der hat sowohl den VfB Wissen gemacht, als auch den SV Weingarten Pfalz gemacht. Und auch bei Weisenau und Homburg mitgearbeitet. Insofern kann ich das tatsächlich nur aus zweiter Hand wiedergeben. Das ist ja wahrscheinlich sehr enttäuschend, aber da müssten wir dann das nächste Mal Carsten mit einladen, dann kann der noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also ich weiß auch tatsächlich, mir sind sie auch vor allem deshalb in Erinnerung, weil sie ein Jahr in der Regionalliga waren. Das war die Zeit, als da Bielefeld, Essen und Aachen auch mit dabei waren. Und wenn man die Tabelle sah, dann war das immer so ein Exot, wo diese großen Namen und dann hast du den VfB Wissen mittendrin. Und sportlich hat das ja nicht so gut geklappt und man musste da auch tatsächlich erstmal gucken, wo genau ist das eigentlich. Also aus dem Norden nach Wissen ist dann ja doch ein Weg. Aber ich müsste jetzt tatsächlich dann aus dem Text vorlesen und das will ich nicht machen. Weil das wäre dann was, was wir Carsten übergeben würden. Und ich würde vorschlagen, wir machen das dann so, dass wir, wenn der Band 5 erscheint, dass wir Carsten mit dazu einladen und dann kann er uns zu Wissen noch was erzählen und zu den Vereinen, die er dann im Band 5 machen wird.
Ich wollte gerade sagen, im Südwesten wird das ja wahrscheinlich nicht wesentlich namhafter in Zukunft.
Ja, der Südwesten hat einen gewissen Reiz. Das kann man so sagen, ja. Es gibt natürlich noch attraktive Vereine, aber die Reihe ist ja auf Dauer ausgelegt. Also wir wollen ja gucken, dass wir dann möglichst kontinuierlich die großen Vereine abarbeiten und dann müssen wir im Südwesten ein bisschen haushalten mit den ganz großen Namen, weil sonst haben wir die bald alle weg. Der Südwesten hat schon ein bisschen weniger Seiten im Buch im Vergleich zu den anderen Regionalverbänden, so dass das einigermaßen gut funktioniert. Aber das macht natürlich dann auch Spaß, weil du dann über Vereine etwas erfährst, von denen du jetzt wirklich nicht so viel weißt. Also der SV Weingarten Pfalz, der war mir jetzt auch nicht so ein Begriff. Musste auch erstmal, Herr Weingarten ist doch in Württemberg. Und das sind dann so Dinge, die man dadurch lernt. Bei Weisenau ist es ein bisschen anders gewesen. Ich schlage mal elegant die Kurve zu dem Verein, den du mit ins Spiel gebracht hast. Die langjährige Nummer 2 in Mainz und auch ganz kurz mal die Nummer 1 in Mainz und auch so ein ganz klassischer Stadtteilverein. Mit Vicky will ich ihn jetzt nicht vergleichen, aber von der Idee her ist es ein bisschen ähnlich. Wir reden von aktiver Jugendarbeit, von Nachwuchsarbeit und damit bestückt sich die erste Mannschaft. Dann bist du ab und zu mal in der Oberliga, mal in der Regionalliga, hast ein bisschen Publikum, hast auch mal richtig große Spiele, also hast mal die großen Gegner zu Hause, hast mal Kaiserslautern, dann kommen da nochmal 10.000 Leute. Du hast die Derbys gegen die 05er, aber du bist eigentlich immer der kleine Stadtteilverein und das geht dann so bis... Ich muss jetzt auch kurz mal gucken. Genau, 77 sind da abgestiegen aus der Amateurliga Südwest. 70 waren das letzte Mal in der Regionalliga Südwest, hatten dann so einen Zuschauerschnitt von irgendwas zwischen 1.500 und 2.000. Also wirklich der Klassiker. Und ich mag diese Vereine, weil sie für mich symbolisieren, dass der Spitzenfußball eine lange, lange Zeit in Deutschland regional und lokal gespielt wurde. Und auch geschaffen wurde von sehr engagierten Menschen, die diese Vereine betrieben haben, dafür gesorgt haben, dass es funktioniert. Die Mannschaften sind oft aus der Region gewesen. Das sind, naja, so Freundesgemeinschaften auch gewesen. Die haben es dann geschafft, höherklassig zu spielen. Dann gab es da mal irgendwie 2, 3 Spieler, die ein bisschen besser waren. Oder man hat vielleicht auch mal 1, 2 Spieler von außen geholt. Und damit hat es gereicht. Und das ist ein Stück Fußballgeschichte, was vorbei ist einfach.
Mhm. Für mich sind das, und ich vermute ja, Carsten holt da auch so seine Informationen, sein Wissen darüber her. Das sind ja so Vereine, die Borussia Neunkirchen immer die Klinge gekreuzt hat. Deswegen kenne ich ja Mainz-Weißenau überhaupt nur, weil man halt in der Historie sehen kann, dass man gegen die mal gespielt hat.
Ja.
Und Weingarten-Pfalz, da kann ich mich dran erinnern, da war ich dann auch mit der Borussia zweimal. Ja, Kunstrasenplatz, mehr oder weniger eine bessere Schulsportanlage. Wirklich schön war es da auch nicht. Ich glaube auch hochgezüchtet von irgendeinem Geldgeber.
Genau, das ist einer von diesen diversen Vereinen in der Ausgabe, wo du einen Geldgeber gehabt hast. Also Hessisch-Oldendorf ist ja auch so einer. Die habe ich hier in Niedersachsen relativ aktiv mitbekommen. In Bayern haben wir einen VfL Frohnlach, die mit Sponsorengeldern hochgepusht wurden. In Westfalen haben wir noch Viktoria Goch, die auch hochgebracht worden sind mit Geld. Dillenburg auch, es ist vor Dillenburg ein ganz, ganz spannender Verein in Hessen. Ja, das gehört auch mit dazu, ne?
Ah, stimmt, wenn du gerade den Westen ansprichst. DJK Westwacht Aachen. Ich hätte gern die Namenserklärung dafür.
Ich hab's geschrieben, ich guck mal kurz nach. Also Westwacht haben wir den geschrieben. Ja, ich lese es mal vor, ne? Der ungewöhnliche Vereinsname geht zurück auf das 1840 geschriebene nationalistische Lied Die Wacht am Rhein, in Klammern Westwacht. Im Deutschen Kaiserreich fungierte es ab 1870 quasi als zweite Nationalhymne und richtete sich gegen die als Erbfeinde bezeichneten Welschen, das sind die Franzosen. Das heißt, wir haben also Westwacht ist diese Wacht am Rhein, ist so, ja, so kannst du fast als kriegerisch bezeichnen, ist einfach das, was man verteidigt.
Ja, aber erstaunlich, dass das eine DJK ist, oder? Mit so einem Namen.
Das ist durchaus erstaunlich. Das habe ich dann noch hier. Ah ja, ich lese mal weiter vor. Ne? Der 1908 aus der katholischen DJK-Bewegung entstandene Club nahm die Bezeichnung Westwacht 1920, zwei Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs während der Rheinlandbesetzung im Zuge des Versailler Vertrages an. Und damit erklärt sich das auch. Sorry, dass ich das jetzt tatsächlich selber erstmal nachlesen musste. Aber ich schreibe ja meine Bücher auch, damit ich es nicht mehr im Kopf behalten muss, damit ich weiß, wo ich nachgucken kann. Das heißt, wir haben die Rheinlandbesetzung durch die Franzosen und die hat natürlich diese Gefühle gegen Frankreich sehr aufgestachelt. Und dann nimmt der DJK-Verein die Bezeichnung Westwacht an. Das ist dann schon auch so ein Ausdruck, sich abzugrenzen. Und die DJK ist ja jetzt keine, wie soll ich sagen, ist ja keine Friedensbewegung gewesen. Das ist, wir reden auch von der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Da ist ja ohnehin viele Bewegungen, gerade in diesen bewegten Grenzräumen. Da bist du ja dann auch bei Belgien mit den abgetrennten Bereichen. Also da kommt's her.
Kommen wir in den Süden. Erstaunlicherweise haben auch da die HörerInnen abgestimmt, dass sie Stuttgarter Kickers interessant finden, aber den FC Wacker München noch viel, viel interessanter finden. Und ich gehe da mit den HörerInnen mit. Mich interessiert auch die Geschichte des FC Wacker München mehr, weil man die wahrscheinlich ein bisschen weniger kennt. Aber der Vereinsname und vor allen Dingen dieses Wappen mit diesem blauen Stern hast du ja vorhin schon angesprochen. Das ist ja schon markant.
Ja, also Wacker ist auch für mich der Verein gewesen, auf den ich mich am meisten gefreut habe bei der Recherche an diesem Buch. Weil Wacker ist ein Verein, der irgendwie mich immer begleitet hat, aber ich einfach nicht viel wusste darüber. Und ich wusste vor allem nicht, wie genau ist das zustande gekommen. Und das ist jetzt eigentlich eine ganz lange Geschichte. Ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen. Wir haben ja schon ein paar Minuten miteinander gesprochen. Also der FC Wacker kommt eigentlich aus Leim, das ist ein eher bürgerlicher Stadtteil und geht dann nach Sendling, das ist ein eher von der Arbeiterschaft geprägter Stadtteil, da hat er dann auch seinen Sitz, da bleibt er auch und ist bis zum Ende des Ersten Weltkriegs nicht besonders auffällig, hat mehrere Zusammenschlüsse, Fusionen, Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen, kommt ursprünglich aus dem Radfahrverein, da soll auch angeblich der blaue Stern herkommen, so genau ist das nicht zu klären. Aber es gibt ein Wappen von diesem Radfahrverein Monachia, da ist ein Stern drin, also da deutet vieles darauf hin, dass er daherkommt. Und der Verein hat einen großen Fan in den 20er Jahren, das ist Eugen Seibold. Und Eugen Seibold ist der Gründer des Magazins Fußball. Das ist 1911 entstanden, das ist eine Zeitung wie der Kicker. Also einmal die Woche berichtet über die Spiele, vor allem über die Spiele Wochenende, und zwar mit dem Schwerpunkt auf Süddeutschland. Der Kicker hat das ganze Deutsche Reich gemacht. Der ist aber auch erst 1920 gegründet. Und der Fußball macht halt vor allem Schwerpunkt Süddeutschland mit großem Schwerpunkt München. Und Eugen Seibold ist ein Geschäftsmann und sieht genauso, wie es bei Viktoria gesehen haben, das Potenzial des Fußballs, vor allem in dieser Zuschauerwirksamkeit, und will mit dem Verein nach oben kommen. Er weiß, er braucht dazu Spitzenfußballer, und er weiß, er braucht dazu auch eine Bereitschaft, Geld zu investieren. Das heißt, er holt sich mit Schäfer, holt er sich einen ungarischen Nationalspieler, der als Profi gearbeitet hat und auch schon einige Vereine hinter sich hat. Den holt er sich nach München. Der soll da als Profi arbeiten, darf das aber nicht. Also gibt's einen Trick. Mhm. Da wird die Schwester vom Torwart, die wird dann mit ihm verheiratet, Olga. Es gibt eine Anzeige im Kicker. Olga und Schaffer haben jetzt geheiratet und die sind jetzt ein freudiges Paar. Und der Verband ist ganz glücklich und nimmt jetzt auch ab, dass Schaffer als Amateur für den FC Wacker spielt. Dass Bernstein, also der Torwart, dessen Schwester Olga Schaffer eigentlich geheiratet hat, gar keine Schwester hat, interessiert niemanden. Also eine richtige Scheinehe.
Wunderschöne Geschichte.
Eigentlich eine wunderschöne Geschichte. Und Schaffer kommt dann in den frühen 20er Jahren, 22, wenn ich es richtig im Kopf habe, da hat Wacker schon eine ganz schön starke Mannschaft zusammen. Die haben zum Beispiel Inter Mailand 5-2 geschlagen. Und die sind so ein bisschen zum Liebling in München aufgestiegen. Also da gehen viele Fans hin. Man hört bis heute noch, Wacker war eigentlich immer der heimliche Liebling in München. Nicht Bayern, nicht 1860, sondern Wacker. Das ist aber alles nur Gerüchte. Man kann es ein bisschen an den Zuschauerzahlen festmachen. Aber so ganz klar ist es auch nicht. Auf jeden Fall 22, Schaffer dann von da, spielt aber noch nicht. Dann werden sie erst Bayernmeister. Gegen die Spielvereinigung Fürth gewinnen sie da. Kommen über 2000 Leute zum Bahnhof, holen die Mannschaft ab. Dann werden sie Südmeister gegen deine Borussia aus Neunkirchen. Und erreichen dann die Endrunde um die deutsche Meisterschaft und verlieren gegen HSV. Die Zeitungen sind zu der Zeit voll von diesem Verein. Also das ist eine ganz faszinierende Nummer, weil der einfach dieses wir spielen Fußball auch ein Stück weit mit der Intention, eine Publikumsunterhaltung zu machen, ganz gut auslebt. Und man 1922 die Hoffnung hatte, dass es zum Endspiel um die deutsche Meisterschaft zwischen Wacker München und dem 1. FC Nürnberg kommt. Das hat dann nicht geklappt, weil der HSV halt stärker war. Dann hat der Verein ein Stück weit das Problem, dass er keinen Platz hat. Also die haben zwar einen Platz, aber der ist geeignet für höherklassigen Fußball und für Leistungsfußball. Und die pendeln dann ein bisschen zwischen dem Teutonia-Platz, das ist ein relativ großes Stadion gewesen damals, und vor allem dem Grünwalder Stadion, also dem 1860-Platz, haben dann Pläne, ein eigenes Stadion zu bauen. Und zwar relativ um die Ecke von der Sebener Straße, wo ja noch ein Münchner Verein seinen Sitz hatte und auch immer noch hat. Ich glaube, den muss ich nicht nennen. Da wollen sie ein 30.000 Plätze Stadion bauen, haben das Geld beisammen und dann kommt die Inflation. Und das Geld hat quasi keinen Wert mehr. Und damit ist der Stadionbau geplatzt. Das ist ein Stück weit eine einschneidende Geschichte in der Vereinsgeschichte, weil das vermutlich den Verlauf der Geschichte anders gestaltet hätte, wenn Wacker damals ein großes Stadion gebaut hätte. So müssen sie weiter zum Grünwalder. 1928 öffnet dann das Dante-Stadion. Da spielen sie dann auch oft. Dante-Stadion ist ja aktuell auch gerade wieder in der Diskussion. In München gibt es ja mal wieder einen Verein, der dringend ein regionalliga-taugliches Stadion haben möchte, Türkgücü. Und in Dante-Stadion spielen die Footballer, dann darf keiner rein. Also das ist mal wieder aktuell. Mhm. Wacker hat dann 1927 haben die 25.000 Zuschauer gegen die Bayern. Also es ist tatsächlich ein Riesenhype da drum. Die Stadt selber steht dem Verein ein bisschen skeptisch gegenüber, weil denen die Vereinsführung da um Eugen Seibold ein bisschen zu progressiv ist. Mit Profitum und Und das hat halt nicht mehr so wahnsinnig viel mit einem normalen Verein zu tun. Und auch an so einer Stelle kann man ja auch mal sagen, spannend wäre das mal, wenn wir so eine Geschichte in die Gegenwart übertragen. Wie würden wir als Fans eigentlich reagieren, wenn da jemand kommt und setzt ein paar Regeln aus und ja investiert mit viel Geld in eine Mannschaft, um nach oben zu kommen?
Haben wir das nicht in Leipzig?
Ja, und heute sind ja solche Vereine, die nennen wir Kultvereine, ne? Und die mögen wir einfach, weil sie mal groß waren. Und Geschichte ist halt immer auch eine Frage der Perspektive oder der zeitlichen Perspektive. Und ja, aber bleiben wir beim Kultverein FC Wacker. Ich mag ihn ja auch sehr gerne. 1928 haben sie dann das nächste große Team beisammen. Schaffer ist jetzt Trainer inzwischen. Sie qualifizieren sich wieder für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Schlagen den Dresdner SC 1-0, schlagen TB 4-1 im Halb, kommen dann im Halbfinale, treffen sie auf Hertha und verlieren. Wieder. Also das zweite Mal Halbfinale um die deutsche Meisterschaft, das zweite Mal verloren. München ist wieder traurig, weil im zweiten Halbfinale stand Bayern gegen HSV. Und ganz München hatte darauf gehofft, dass es zum Endspiel um die deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern und dem FC Wacker kommt. Tatsächlich kommt es zum Endspiel zwischen Hertha und HSV. Und das ist der Bruch der erste große Bruch in der Wacker-Geschichte. Danach, 1931 wird 1860, zieht 1860 ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft ein. Das ist der erste Verein aus München, der das schafft. Die verlieren noch gegen die Hertha. Und da muss ich jetzt an der Stelle mal kurz den Schlenker machen. Unter tatkräftiger Hilfe der Schieds- und Linienrichter. Das ist so eine eigene Geschichte. Da können wir irgendwann anders mal drüber sprechen. Aber es muss gesagt werden an dieser Stelle. Und 1932 wird dann Bayern zum ersten Mal deutscher Meister und damit hat München die erste deutsche Meisterschaft gewonnen. Das heißt, Wacker hat den Anfang gemacht, hat aber nichts gerissen und 60 und die Bayern haben es dann gemacht. Das ist ein tiefer Einschnitt in der Vereinsgeschichte, weil Erfolg natürlich das Publikum erstmal am meisten anlockt. Und der Erfolg war halt bei den Bayern und ein Stück weit auch bei 1860. Dann haben wir 1933 die politische Wende. Da gefordert, dass Wacker fusioniert mit anderen Vereinen. Eugen Seibold wehrt sich dagegen und schafft das auch tatsächlich. Es entsteht der Münchner FC, der nicht funktioniert und der FC Wacker bleibt eigenständig, kommt in die Gauliga, bleibt aber dort im Mittelmaß hängen, hat auch nicht mehr das Publikum, hat immer noch das Problem, kein wirklich taugliches Stadion zu haben und die große Zeit ist im Grunde genommen jetzt schon vorbei. Also, jetzt könnten jetzt eigentlich ein Traditionsspiel zwischen Wacker und Viktoria machen. Aber die Geschichte geht natürlich noch weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Wacker dann lange Zeit so das dritte Rad am Münchner Wagen. Kommt an weder an 1860 noch an Bayern wirklich vorbei. Spielt dann noch ein Jahr in der Oberliga, Oberliga Süd, 47-48. Hat dann noch ein 2-2 gegen Bayern. Das ist das letzte Erstligajahr der Vereinsgeschichte. Inzwischen hat man einen neuen Platz bezogen, da wo der Verein heute ist, am Harras. Das ist so eine Anlage mit einer Kessellage, die in den 50er, 60er, 70er Jahren sehr gefürchtet gewesen sein muss. Ich habe sie leider zu der Zeit nicht selber erlebt, aber ich habe es mir von vielen sagen lassen, dass die Atmosphäre bei Wacker am Harras ganz, ganz speziell war. Sie schaffen dann 64 nochmal den Aufstieg in die Regionalliga. Treffen dort nochmal auf die Bayern, verlieren 2-9, das ist die Bayern-Mannschaft mit Beckenbauer, Müller und Schwarzenbeck und wie sie alle heißen, Sepp Maier, die dann aufsteigt in die Bundesliga und dort auch dann bald dominierend wird, während für Wacker, also maximal unteres Mittelfeld, möglich ist, als Regionalliga steigen sie auch ab. Zu dem Zeitpunkt ist dann schon Alfred Fackler der entscheidende Mensch in einem Verein, so einer von diesen tausend Sasser, die so manche Clubs zu der Zeit gehabt haben. So Männer, die einfach alles machen. Der war Präsident, der war dann Trainer, der war Platzwart, der war Vater für die Spieler. über den ist alles gelaufen. Der wird hochgelobt von den Zeitzeugen. Also das muss ein ganz feiner Kerl gewesen sein. Und über den läuft aber auch alles. Dann stellt sich irgendwann in den 70ern die Frage, was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir denn hier weiter? Was werden wir jetzt? Also wir sind so ein Traditionsverein. Wir müssten eigentlich ein bisschen höher spielen, schaffen das aber nicht. Liga-Pyramide hatte ich schon ein paar Mal erwähnt. Jetzt trifft natürlich dann bei Wacker auch zu, dass die Liga-Pyramide einfach enger wird und man da nicht mehr rauskommt. Die spielen dann Bayernliga. Mit Horst Pohl haben sie noch einen Amateurnationalspieler. 75, 76 ist Horst Pohl ein Spielertrainer. Sie haben ein paar ganz gute Spieler von außen geholt. Fackler hat gesagt, wir riskieren jetzt mal alles. Und wenn wir das Publikum anziehen, dann gehen wir in die zweite Liga hoch. Sie werden dann sportlich Meister. Das Publikum geht so lala. Also es kommt nicht so wahnsinnig viel mit. Sie werden Meister, weil sie ein Entscheidungsspiel gegen Würzburg 04 gewinnen. Die waren punktgleich, die beiden Mannschaften. Vor diesem Spiel hat Fackler gesagt, wenn 1860 nicht aufsteigt in die Bundesliga, also weiterhin Zweitligist ist, dann steigen wir auf. Nach dem Sieg gegen Würzburg heißt es dann aber, nee, wir verzichten doch. Das Risiko ist uns zu groß. Da gibt's allerlei Gerüchte um diese Geschichte. Da soll angeblich BMW vorm Einstieg gestanden haben. Das ist alles nicht zu verifizieren. Auf jeden Fall verzichtet der Verein auf den sportlich erreichten Aufstieg. Würzburg ritt danach. Die Mannschaft zerbricht. Und das war's dann. Im Grunde genommen mit höherklassigem Fußball. Es gibt da noch ein paar Bayernliga-Jahre. Die spielen nochmal gegen 1860. Aber bei Wacker ist es einfach vorbei. Da ist dann auch am Harras auf den wunderbaren Platz. Da kommen nicht mehr so wahnsinnig viele Leute hin. Es gibt ein paar nette Spielszenen auf YouTube, die man gucken kann. Da kannst du das Publikum wirklich einzeln abzählen. Also da ist einfach nicht mehr viel los. Und dann gibt's 1994 die Situation. Wacker ist zu dem Zeitpunkt einer dieser Pioniervereine im Fußball der Frauen in München. Und die Abteilung hat sich sehr gut weiterentwickelt. Und die Vereinsführung sagt, wir setzen jetzt alle auf den Fußball der Frauen und ziehen die Gelder aus dem Fußball der Männer ab. Also mal eine ganz andere Situation. Und das führt dann dazu, dass die erste Männermannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet wird. Also 94, 95 spielt der FC Wacker nicht mit einer Männermannschaft im Ligaspielbetrieb. Und die Frauen sind relativ erfolgreich. Die sind dann Gründungsmitglied der Bundesliga. Das müsste ich jetzt tatsächlich genau nachgucken. Aber sie sind auf jeden Fall bei den führenden Vereinen mit dabei, verselbstständigen sich dann aber auch bald als FFC Wacker, das sind sie heute noch, also haben mit dem eigentlichen FC Wacker dann auch nichts mehr zu tun. Und 95, 96 gibt es eine neue Ligamannschaft, die startet in der C-Klasse neu. Trainer ist der Alplöwe Rudi Bohnenmeier, also nochmal so ein ganz illustrer, so eine ganz illustre Figur aus der Münchner Fußballgeschichte, die dann das Training leitet. Es gibt einen Geldgeber. Aber so richtig nach oben geht's nicht mehr. Und seitdem ist der Verein wirtschaftlich, hat das schwere Zeiten durchgemacht. Sportlich sind sie eigentlich unterm Radar, also sind auf der lokalen Ebene unterwegs und haben auch den Fokus völlig verändert. Sie haben sich dann den Realitäten, auch den gesellschaftlichen Realitäten gestellt, dass der Verein einfach andere Akzente haben sollte als den sportlichen Aufstieg seiner ersten Mannschaft, machen sehr viel Integrationsarbeit, Nachwuchsarbeit sowieso und haben sich zu einem für mich vorbildlichen Verein entwickelt, die das auch sehr gut schaffen, diese Verbindung aus Vergangenheit und Gegenwart gut hinzukriegen. Also es gibt, glaube ich, aus dem Jahr 2003 eine Vereinsfestschrift, oder 2013 ist es eher, wo man das sehr schön ansehen kann, wo sie diesen Stolz auf die Vergangenheit, auf die lange, lange zurückliegenden Erfolge, aber verbinden mit dem, was sie heute machen und da auch einen Stolz drauf haben und deutlich machen, das ist uns wichtiger geworden. Und insofern ist Wacker für mich heute so ein Verein, den ich gerne als fast als vorbildlich bezeichnen möchte, Tradition zu leben und in der Gegenwart zu sein.
Wobei Wikipedia dazu sagt, dass nach der Zeit der starken Ausrichtung zum Integrationsverein möchte der FC Wacker seinen Fokus wieder verstärkt auf den Fußballsport legen. Von 16 bis 23 spielte Wacker durchgängig in der Kreisliga und ist seit 2021 von einer langjährigen Schuldenlast in sechsstelliger Höhe befreit. die durch ehemalige Vorstände ausgelöst wurde, egal. Und dann 2023 gelang der Aufstieg in die Bezirksliga.
Ja, bist du immer noch weit unten. Wir haben im Zeitspiel, hatten wir darüber berichtet, ich glaube vor 3 oder 4 Ausgaben, da hatten wir ein Trainingslager in der Türkei gemacht. Also es ist ein bisschen Geld da, aber ich hatte Kontakt, als ich den Text geschrieben habe, zum ehemaligen Vorstand und auch zum aktuellen Vorstand. Und da war klar, ja, wir wollen irgendwie auch sportlich wieder ein bisschen was machen, aber da sind keine Ambitionen nach ganz oben da. Das würde ich ausschließen.
Okay. Meine Bindungen zu Wacker München sind, ihr habt es vorhin schon gehört, dieses Südwestfinale oder Südfinale 2022 mit den schwarzen Husaren, wie die Borussen-Mannschaft zu der Zeit hieß und was man in der Verlängerung verloren hatte. Und zum anderen gab es ein paar Wacker München-Fans, die irgendwann, als der FC Wacker eben, Hadi hat es ja eben ausgeführt, sportlich die Ambitionen verlor, sich die Bundesliga-Tabelle von 64-65 genommen haben, ihren Finger durchlaufen ließen und gesagt haben, bei Stopp wird das unser neuer Verein. Und der Finger, der hielt bei Borussia Neunkirchen an. Und sie haben es wirklich durchgezogen. Also noch bis vor ein paar Jahren konnte man regelmäßig Besuch aus München im Stadion begrüßen.
Aber das ist ja echt vom Regen in die Traufe. Ne?
Also nicht beneidenswert.
Ich habe ja gerade so ein Projekt, ich bin ja auch Handballer. Und ich fahre jetzt gerade die Bundesliga ab und habe gesagt, ich fange mit dem Spiel an und ich gehe dann immer zum Gegner. Ich fahre dann immer zum Gegner. Das heißt, ich habe angefangen mit Melsungen, das ist ja ganz um die Ecke hier bei mir. Mhm. Die haben gegen Eisenach gespielt und jetzt war ich am Ostersonntag war ich in Eisenach gegen Magdeburg und der nächste geht dann nach Magdeburg. Da habe ich schon das erste Problem, es gibt keine Tickets zu kriegen. Die Leute haben ja eine Ahnung, wie ich das lösen kann. Ja, und da war ich dann in Eisenach, fand ich sehr spannend. Tolle Atmosphäre da. Die haben keine Chance gehabt gegen Magdeburg sportlich, aber tolle Atmosphäre im Gegensatz zu Melsungen, das war grütze langweilig. Und da habe ich dann auch gedacht irgendwie, ja, such dir mal Magdeburg, such dir mal Eisenach als deinen Lieblingsverein, dann hast du wieder so einen Loser-Verein, wo du nur Ärger mit hast. Also ich fahre erstmal weiter. Ja,
Eisenach ist ja
eine erstmal weiter, wie die anderen so drauf sind.
Ja. Okay, kommen wir zum letzten Club. Der war in der Verlosung im Nordosten. Da standen der Chemnitzer FC zur Auswahl, Wacker Berlin und Union Mühlhausen. Und Wacker Berlin hat das Rennen gemacht. Wahrscheinlich auch wieder, weil man über diesen Verein mal so gar nichts weiß. Von daher, Hadi, beleuchte uns.
Ja, ich habe schon so viel erzählt jetzt zu den Vereinen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da noch die Kurve kriege.
Vielleicht kannst du uns ja mal ganz kurz einführen, weil wir hatten jetzt Wacker München, jetzt Wacker Berlin. Was hat's mit diesem Wacker auf sich?
Wacker ist ein altes deutsches Wort. Das ist so aufrecht und fidel. Das symbolisiert so ein bisschen was, ja, was Aktives, aber auch ein bisschen was Widerstandsfähiges. Das würde ich so als Hintergrund sagen. Wacker Berlin hat für mich in meiner persönlichen Biografie eine herausragende Rolle. Das ist nämlich der Verein, bei dem ich das allererste Auswärtsspiel von Göttingen 05 gesehen habe. Zweite Bundesliga, 1976/77. Da haben wir in Berlin gespielt und ich bin mit dem Fanbus rübergefahren und die haben am Wackerweg gespielt in Reinickendorf. Ich habe es als riesengroßes Stadion in Erinnerung gehabt, war dann ein paar Jahre später mal da, habe gesehen, ach, so groß ist das doch nicht. Man verzerrt das als Jugendlicher. Ich war, glaube ich, 13 damals, als ich das gesehen habe, oder 14. Und insofern hat dieser Verein für mich immer irgendwie, den habe ich immer gemocht. Das ist halt auch so ein Verein, der irgendwie ja kurz mal oben mitgespielt hat und dann auf die Nase gekriegt hat und dann abgetaucht ist. Dann haben sie noch Lila-Weiß als Farben, das fand ich sowieso immer sympathisch, weil da gibt's nicht so wahnsinnig viele von. Und die ragen dann einfach so ein bisschen auch raus in diesem einerlei aus den ganzen Blau-Weiß, Schwarz-Weiß und Rot-Weiß-Vereinen, diese alltäglichen Farben. Ja, was soll man zu Wacker sagen? Wacker ist ein Verein, existiert nicht mehr, der Verein, der kam aus Reinickendorf und hat in den 20er Jahren immer erfolgreich in Berliner Spitzenfußball mitgespielt, hat so manchmal ein bisschen mit TB und Hertha konkurrieren können, war meistens aber eher so ein bisschen Mitläufer, hat auch ein paar Nationalspieler gestellt und ja, Kiezverein, ne? Also der Platz, erst haben sie in Tegel gespielt, Dann sind sie nach Nordreinickendorf und das war so ein ganz, ganz normaler Kiezverein mit ein paar engagierten Kräften dahinter. Dann haben wir die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da verändert sich das Viertel. Da entstehen Sozialwohnungen, da entstehen Hochhäuser. Und da sind wir wieder bei dem, was wir ja auch schon bei Victoria und bei Wacker hatten. Das Milieu ändert sich, die Ausrichtung des Vereins ändert sich. Der Verein sieht auch Chancen da drin, nämlich Jugendliche zu bekommen, die talentiert sind. Man kümmert sich viel um seinen Nachwuchs und schafft es dann so immer solider unter den führenden Mannschaften Berlins zu sein. Also sie sind ab 46 sind sie fast durchgängig bis zur Auflösung der Oberliga West, der Oberliga Berlin in der höchsten Spielklasse drin. Nur ein Jahr fehlen sie. Dann sind sie 63, 64 kontinuierlich in der Regionalliga Berlin bis zur Auflösung 73, 74. Das heißt, die sind im Grunde genommen ab dem Zweiten Weltkrieg unter den Top-Vereinen in Berlin. Und in den frühen 70ern gibt's dann eine Mannschaft, die richtig stark ist, die dann versucht, in die Bundesliga reinzukommen. Es gibt zu dem Zeitpunkt einen Vorstand, Fritz Herz, Versicherungskaufmann, der den Verein auch so ein bisschen patriarchalisch führt, aber sehr, sehr wohlwollend führt. Und dann gibt es noch einen Sanitärhändler, Theodor Bergmann, der ein bisschen Geld hat. Mit dem hat man dann ein paar attraktive Leute holen können. Paul Czerny zum Beispiel ist dann Trainer zu der Zeit. Klaus Basikow, der ein ehemaliger Tasmania-Torwart kommt. Aber im Grunde genommen lebt man vor allem immer noch von seinem eigenen Nachwuchs. Johnny High zum Beispiel, MSV Duisburg, kommt von Wacker. Und man hat so seinen Kiez da in Nordreinickendorf am Wackerweg und schafft dann dreimal hintereinander die Qualifikation zur Aufstiegsrunde zur Bundesliga. Normalerweise sind die Berliner Vereine in der Aufstiegsrunde immer eher erfolglos gewesen. Das trifft auch Wacker zu, bis auf 73, 74, wo sie dann so richtig stark sind. Gern mit einem 1-0 in Saarbrücken, also das erste Aufstiegsspiel des SC Wacker war dann 1-0 in Saarbrücken und danach waren sie gegen Aufstiegsfavorit 1. FC Nürnberg vor fast 14.000 Zuschauern mit 5-0 gewonnen. Und das ist schon ein richtiges Ereignis gewesen. Das ging dann durch die Blätter. Und dieser kleine Verein, den man auch damals nicht wirklich viel zugetraut hat, schlägt diesen großen 1. FC Nürnberg 5-0. Dann holen sie ein 1-1 in Wattenscheid, haben ein Spitzenspiel gegen Eintracht Braunschweig. Das ist dann nach Nürnbergs Niederlage der große Favorit auf den Aufstieg und haben zum ersten Mal so richtig viel Publikum. Das ist das große Problem auch bei Wacker gewesen, dass das Publikum nicht kam. Mussten dann ins Poststadion ausweichen, haben da 25.000 Zuschauer und haben dieses riesengroße Pech, dass in einem Abschlusstraining drei Leistungsträger verletzt werden. Und bei dem Spiel dann ausfallen. Mhm. Und das heißt, du hast das Spiel der Vereinsgeschichte und drei von deinen wichtigen Spielern sind nicht dabei. Wacker verliert und kassiert dann ein paar Tage später in Nürnberg die böse Klatsche 9-1, die große Rache des Clubs. Und damit ist der Aufstieg in die Bundesliga passé. Sie sind dann in der zweiten Liga dabei ab 74, 75. Da ist der Berliner Fußball insgesamt dann aber schon ziemlich in der Krise. Hertha krepelt in der Bundesliga, TB steigt zweimal auf in die Bundesliga, schafft es aber nicht, sich zu etablieren. Publikum kommt einfach nicht. Wir haben ja auch die Insellage von Berlin und Wacker ist der große Verlierer dieser ganzen Gemengelage. Zumal der Verein nicht im eigenen Stadion spielen konnte. Auflagenbedingt, sondern mal im Olympiastadion gespielt hat, mal im Poststadion gespielt hat, manchmal auch im Mommsenstadion gespielt hat. Und erst, ich glaube, 76, 77 durften sie dann wieder an den Wackerweg. Und da ist aber im Grunde genommen schon alles vorbei, weil wirtschaftlich ist sehr überfordert in der zweiten Bundesliga. Steigt dann einmal ab, kommt steigt dann wieder ab und wird dann durchgereicht. Und dann wird die Geschichte sehr tragisch. Die spielen dann lange Zeit noch in der Oberliga Berlin mit. Aber verlieren immer mehr den Rückhalt auch beim Publikum und gibt mehrere Probleme auf der Vorstandsebene. Da kommt dann ein Geldgeber und der alte Präsident Herz scheidet aus. Also die Strukturen verändern sich und auch die Strukturen innerhalb des Stadtviertels verändern sich. Wacker lebt halt nicht mehr nur von seiner Nachwuchsarbeit und von dem Kiez, sondern da gehen die Jugendlichen dann auch weiter weg und ja, verliert einfach so ein bisschen den kompletten Rückhalt. Und das führt dann letztendlich dazu, dass der Verein im Grunde genommen gar keine Chance mehr hatte. Ist dann, wann war es? 92 sind sie das letzte Mal in der dritten Liga. Haben beim letzten Drittligaspiel der Vereinsgeschichte am 17. Mai 92 haben sie 61 Zuschauer. Die sehen ein 2:2 gegen den ersten FC Schwedt. Und ja, dann war es das vorbei. 1992 sind sie dann aus dem Vereinsregister gelöscht worden. Der BFC Alemannia hat dann so ein bisschen was übernommen. Dann wurde der Vereinsname da, nicht der Vereinsname, der Name der ersten Mannschaft des BFC Alemannia, der kriegte dann den Zusatz Wacker. Damit hat man dann noch eine Zeit lang gespielt. Das ist dann irgendwann auch gestrichen worden. Und seit 2013 ist der Name Wacker komplett verschwunden und damit auch die große Geschichte. Und ja, so lebt die Erinnerung ein bisschen fort. Im alten Stadion am Wackerweg, der auch nicht mehr so heißt. Der heißt jetzt Kienhorststraße. Da spielen inzwischen die Füchse. Das ist der Erzrivale von Wacker 04 gewesen. Also das ist im Grunde genommen eine ganz traurige Geschichte.
Naja, auch ganz schön viel ambitionierte Vereine in dem kleinen Viertel, ne? Mit den Reinickendorfer Füchsen, eben mit Wacker und dann dem BFC Alemannia.
Ja, aber du hast da natürlich auch ein bevölkerungsstarkes Umfeld und die Füchse haben ja traditionell die Nachwuchsarbeit gemacht. Der BFC Alemannia ist eigentlich seit den 50er Jahren keine ambitionierte große Nummer mehr gewesen. Und Wacker war schon der Verein, der versucht hat, höherklassigen Fußball zu spielen, auch so am Rande zum professionellen Fußball. Du bist ja auch im Norden von Berlin, auch zu der geteilten Stadt. Also da ist es schon noch ein großes Einzuggebiet. Mhm. Ich glaube, der große Knackpunkt an der Wacker-Geschichte war, nee, jetzt sind zwei große Knackpunkte. Das sind einmal diese Ligareformen, die für Berliner Vereine einfach grundsätzlich schwierig waren. Tennis Borussia hat ja auch massive Probleme in der Zeit. Hertha steigt irgendwann in die Oberliga Berlin ab. Ich glaube, 86 ist das, wo Blau-Weiß 90 dann plötzlich die Nummer 1 ist. Also diese Gemengelage in der Insel Berlin, also vor der deutschen Vereinigung, die ist ja sehr, sehr herausfordernd. Und bei Wacker kommt halt dazu, dass sie diese Platzprobleme hatten. Immer wenn sie erfolgreich waren, durften sie nicht auf dem eigenen Platz spielen. Da mussten sie wechseln. Und das Poststadion, das ist in Moabit, das ist dann tatsächlich eine ganz schöne Reise darunter. Und da ist viel Publikum nicht mitgekommen. Und sie haben sich da auch nicht viel neues Publikum erarbeiten können. Und das sehe ich schon als den Knackpunkt, den sie haben, als sie versuchen, zweite Bundesliga sich zu etablieren. Sportlich hat es ja geklappt. Die haben ja Klassen halt auch geschafft in den ersten beiden Jahren. Aber wirtschaftlich hat es überhaupt nicht funktioniert. Und das hat sehr, sehr viel mit dieser schwierigen Gemengelage in Berlin zu der Zeit zu tun. Aber das ist tatsächlich auch mal ein eigenes Thema, ne? Die Frage nach, wie ist eigentlich der Berliner Fußball in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren aufgestellt? Das ist auch mal ein eigenes Thema.
Ich empfehle euch dazu, wenn euch das noch mehr interessiert, gibt's eine Fußballfibel dazu zu Wacker 04. Wahrscheinlich sehr empfehlenswert. Ich habe sie selber auch nicht gelesen, aber sie soll sich mit den historischen Spuren des Vereins beschäftigen, von daher.
Genau, die Kurzfassung oder die Zusammenfassung, die habe ich ja in der Geschichte jetzt hier drin. Das ist ja eigentlich auch die Intention, die ich mit der Reihe habe, dass wir diese Vereine, die uns irgendwie so ein bisschen was sagen oder manchmal auch gar nichts sagen. Also wir haben ja auch für Vorwärts Drögeheide drin, das wird wahrscheinlich niemandem etwas sagen. Aber sowas wie Wacker 04 oder Viktoria Hamburg und da versuchen zusammenzufassen, wie ist es eigentlich gelaufen und die Idee dahinter, ich bin ja auch Sozialhistoriker ist immer auch zu schauen, wer hat da mit welcher Intention was gemacht und was ist dabei rausgekommen. Also die handelnden Personen und die Umstände mit zu berücksichtigen. Denn Fußball ist ja mehr als eine Sportgeschichte. Fußball ist ja vor allem Gesellschaftsgeschichte und das ist der Versuch, dies zu würdigen.
Also, wir haben ja ein bisschen die nicht ganz so namhaften Vereine heute durchgearbeitet. Ihr findet natürlich die Stuttgarter Kickers, den FC 08 Homburg, Rot-Weiß Oberhausen, den Chemnitzer FC oder auch, was sehr beliebt war, Union Mühlhausen hier drinne. Genauso könnt ihr aber auch eben den Rest der Welt auch in meiner Rubrik in diesem Buch finden. Unter anderem mit Preston North End, Sea Penarol und Belfast Celtic. Auch übrigens sehr, sehr, sehr zu empfehlen, dieser Artikel oder dieser Text zu diesem Verein. Genau, also, wenn ihr dieses Buch haben wollt, Zeitspiel Verlag, da findet ihr das. Oder ihr guckt einfach in die Shownotes, da findet ihr den Link zu dem Buch. Genau, Hadi, wie sieht's aus mit Band 5?
Band 5 ist natürlich schon in Arbeit, wird aber vermutlich wird mit Sicherheit dieses Jahr nichts werden, weil Luxemburg so zeitlich so dominierend war. Und ich mich entscheiden musste, mache ich Luxemburg jetzt fertig oder mache ich da weiter? Und das wäre, wenn ich beide weitergemacht hätte, wären beide nicht dieses Jahr gekommen. Und das fand ich dann unsinnig. Und deshalb arbeite ich am Band 5 weiter. Und da wird hoffentlich dann Anfang 2025 erscheinen. Die Reihe kommt einfach, also einiges geplant, einmal im Jahr ein neues zu machen. Vielleicht schaffen wir dann 2025 sogar zwei, dann sind wir wieder in der alten Reihenfolge. Ich kriege inzwischen relativ regelmäßig Aufforderungen von verschiedenen Vereinen. Wir wollen auch mal rein, was natürlich total schön ist. VfL Heilbronn zum Beispiel hat sich bei mir gemeldet. Wir würden da gerne rein. Die haben mich jetzt mit Material versorgt. Also der wird im Band 5 dann drin sein, der Verein. Der Wolfenbüttler SV hat schon angeklopft, sich auch darin zu sehen. Also ja, ist eine schöne Sache. Und mir ist die Reihe natürlich total wichtig, weil das ist genau das, was ich am Fußball so wichtig finde und was ja sehr rasant gerade verloren geht. Diese Bedeutung der Vereine auf der lokalen Ebene. Wir sind halt früher nicht alle Bayern-Fans gewesen.
Wohl wahr, wohl wahr. So, was gibt's denn noch im Zeitspielverlag dieses Jahr? Also Luxemburg hast du schon erwähnt. Färöer warten wir ja eigentlich alle sehnsüchtig drauf.
Ich auch. Frank sitzt dran. Aber gut, das ist natürlich, wir sind ja tatsächlich eine kleine Klitsche und wir machen viele selber und das ist auch gut so. Wir wollen unabhängig bleiben und das heißt aber auch, dass unsere Zeit limitiert ist, weil wir uns natürlich auch immer um den Alltag kümmern müssen. Alle 3 Monate muss ein neues Heft kommen. Das aktuelle Heft ist jetzt gerade rausgekommen. Eine andere Geschichte der WM, der EM natürlich. Da werden wir beide uns sicherlich auch in absehbarer Zeit nochmal drüber unterhalten. Mhm. Da habe ich schon eine Idee, wen wir als Gast mit dazu nehmen. Und die Ausgabe 35 ist schon in Arbeit. Da geht es um die Gründung der zweiten Bundesliga 1974-75, da haben wir Jubiläum. Die gucken wir uns ein bisschen besser, ein bisschen näher an und die Rahmenbedingungen ein bisschen anzugucken. Ja, damit sind wir eigentlich ganz gut ausgelastet.
Also, besorgt euch auch das Zeitspielmagazin. Am besten direkt im Abo. Ich habe einen alten Bossen getroffen beim Spiel gegen Saarbrücken, der mir erzählte, der jetzt in Krefeld wohnt und mir erzählte, dass er sich jetzt das Zeitspielmagazin dann auch mal im Abo gegönnt hat und jetzt gespannt wahrscheinlich die erste Ausgabe durchblättert, denn er kannte das Heft vorher noch gar nicht richtig.
Gleich ein Abo genommen?
Ja, ja.
Mutiger Kerl. Er wird es nicht bereuen, hoffe ich.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist eher der Typ, der das verschlingen wird.
Ist schön.
Von daher, gönnt euch es. Genau. Und wir machen jetzt hier den Deckel drauf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Hadi, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Du hast jetzt fast 2 Stunden durchgesprochen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ich hoffe, es ist nicht so langweilig geworden für euch.
Nein, nein, ist es nicht.
Habt neue Liebe gewonnen für alte Fußballvereine.
Ja, zum Groundhoppen sind die Vereine, die wir besprochen haben, sehr, sehr zu empfehlen.
Unbedingt, ja. Also wenn ihr in Berlin seid, guckt bei Wacker vorbei, auch wenn da die Füchse heute spielen. Wenn ihr in München seid, guckt bei Wacker vorbei. Und wenn ihr in Hamburg seid, müsst ihr bei Viktoria vorbeigucken.
Ja, da steht noch eine alte Tribüne, ne?
Ja, also Hamburg ist Pflicht.
Genau. Und damit verabschieden wir uns von euch. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.